NDR Info. Die US-Präsidentschaftswahl.
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together.
Es ist Zeit für Amerika, die Wunden der Spaltung zu heilen. Wir müssen zusammenkommen. Zu allen Republikanern, Demokraten und Unabhängigen im ganzen Land sage ich, es ist Zeit für uns zusammenzukommen als ein vereintes Volk. Es ist Zeit. Ich schwöre jedem Bürger unseres Landes, dass ich Präsident aller Amerikaner sein werde. Und das ist enorm wichtig für mich.
Zwischen Schock und Aufbruch, die US-Wahlen und die Folgen, so haben wir diese Sondersendung überschrieben. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Donald Trump ist unser neuer Präsident, der neue Präsident der USA. Und die Frage, die heute alle beschäftigt, ist die Frage, was nun? Und genau darüber wollen wir reden, mit Experten, mit Korrespondenten und auch mit Ihnen. Was meinen Sie? Welche Folgen hat die Wahl von Donald Trump und was bedeutet diese Wahl für Deutschland, für Europa, ja, für uns alle? Sie können uns jetzt schon anrufen, 08000 441777, und wir reden dann nach den 21 Uhr Nachrichten miteinander. Wir rufen Sie dann zurück. Also, was glauben Sie, was bedeutet die Wahl Trumps für uns, für Deutschland, für Europa, womöglich auch, sagen Sie, für die Welt? 08000 441777. Dr. Andrew Dennison ist Politologe, Publizist und er ist auch Amerikaner. Guten Abend, Herr Dennison. Herr Dennison, hören Sie mich? Dann probieren wir das gleich nochmal. Dann rufe ich erstmal Berlin, Anja Engelke. Guten Abend, Frau Engelke. Auch die höre ich nicht. Wenn das ein Leitungsproblem ist, dann schnell.
Jawohl.
Ah, da ist er. Guten Abend, Herr Dennison.
Schönen guten Abend.
Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, wie ich Sie angekündigt habe, als Politologen, Publizist und als Amerikaner.
Jawohl.
Wie war das für Sie gestern, als Sie wahrgenommen haben, na, das läuft doch auf Trump raus?
Ja. Nein, es war eine Wahlnacht, wie ich noch nie erlebt habe, wie die meisten Amerikaner wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Es war ein Schock, es war schütternd, es war, ja, mir ist immer noch ein bisschen schlecht. Mhm. Aber nicht nur, weil Trump dieser Mann gewonnen hat, sondern auch, weil es gar nicht vorhergesagt war, sondern alle Experten haben anders erwartet.
Und darüber reden wir nachher, was denn mit den Umfragen, mit den Expertenmeinungen da eigentlich los war. Noch die Frage an Sie, Herr Dennison, gibt es so ein Gefühl jetzt als Amerikaner, ich muss mich schämen?
Ja, ich meine, es war demütigend, weil wir waren so alle optimistisch, dass jetzt nach Obama kommt Hillary Clinton und es geht weiter. Natürlich macht Trump ein schlechtes Bild und das Vulgäre an Amerika, das verkörpert er perfekt. Und wir müssen uns schämen. Auf der anderen Seite, mit Scham allein kommen wir nicht weit.
Wie wir weiterkommen, darüber können wir heute Abend ja mal diskutieren und reden. Vielleicht gibt es da schon Wege, wie das weitergehen könnte. Anna Engelke ist langjährige Korrespondentin in Washington gewesen. Jetzt ist sie Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Guten Abend, Frau Engelke.
Guten Abend nach Hamburg.
Sie haben ja auch ein bisschen Amerikanerin in Ihre Seele, weil Sie lange Korrespondentin waren. Mit welchem Gefühl saßen Sie gestern vor dem Bildschirm, als das dann auf Trump zulief?
Es war dieses OMG, oh my God. Und ich war schon recht platt und vor allen Dingen, das wird bei Herrn Dennison vermutlich auch so gewesen sein, dass er sehr viele Mails und WhatsApps und Messenger-Nachrichten aus den USA bekommen hat von seinen Freunden. Bei mir war das jedenfalls so. Und als dann plötzlich anfing, auch noch Wisconsin da ins Spiel zu kommen und etwas, was Hillary Clinton immer so als Teil ihrer blauen Mauer gesehen hatte, da wurde dann ein Freund von mir in Washington sehr, sehr nervös und hat gesagt, ach meine Güte, das geht ja alles den Bach runter. Und genauso fühlte sich das dann ja ungefähr auch ab, ich glaube, das war 4 Uhr heute Morgen, fühlte sich das so an.
Gab es denn in Ihrem Kollegenkreis, Frau Engelke, überhaupt Stimmen, die auch mal gesagt haben, es könnte auch anders laufen, es kann auch sein, dass Hillary das nicht schafft, sondern dass Donald Trump es wird?
also das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich bin die Stimme gewesen, aber das liegt nur daran, weil ich das beim Brexit auch schon so dachte. Also weil einfach gestern, also es war so, gestern Abend kam ein Kollege zu mir ins Büro und sagte, komm, du warst doch da. Also jetzt sag doch, wie wird's? Und ich habe dann gesagt, ich habe jetzt, war nochmal die vergangene Woche in den USA privat im Urlaub und war auch noch bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump eben in Wisconsin. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, im Ernst, ich weiß es nicht. Und zwar weiß ich es nicht, auch wegen der AfD-Erfahrung bei uns in Deutschland, wegen der bisherigen Nichtwähler, die halt populistische Parteien oder auch ein populistischer Kandidat wie Trump motivieren kann. Und diese Nichtwähler kommen so schwer in die Erfassung der Meinungsforscher rein. Und deswegen hatte ich kein gutes Gefühl, aber meine Hoffnung war ganz, ganz stark, dass Hillary Clinton das schafft.
Wir spulen noch mal kurz zurück, Herr Dennison. Welcher Moment war für Sie der dramatischste in den letzten 24 Stunden?
Ja, als wir da dieses Bild von Florida sah und es war so 47-47%, aber ich sah schon, dass der Trump nach vorne gezogen ist, dass Hillarys Vorsprung nicht nur weggefallen ist, sondern sie ist hinterhergeblieben. Und dann kam es auch noch mit North Carolina. Oh, das war eben weg mit Hoffnung, jetzt wird's ernst. Und kurz danach, was ich gesehen habe, die New York Times, die hatten da so ein Nadel. Und seit Monaten sagen sie 80% Wahrscheinlichkeit, dass Hillary Clinton gewählt wird. Und so um 4 Uhr morgens oder um der Dreh, plötzlich fing das Ding an, sich zu bewegen. Und auf einmal war es auf 80% Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump gewinnt. Und das war ein Schock.
So, wir gucken mal, was heute eigentlich gewesen ist, nach dieser Nacht, die für Herrn Dennison so schockierend war. Sabina Fritz fasst den Tag einmal zusammen in den USA.
Es regnet in Washington. Eine wochenlange Schönwetterperiode geht zu Ende. Donald Trump wird spätestens am Donnerstag in der amerikanischen Hauptstadt erwartet. Dann hat ihn Präsident Obama ins Weiße Haus eingeladen. Die Amtsübergabe beginnt. Das Trump-Team versucht inzwischen, Ängste auf der anderen Seite des Atlantiks zu zerstreuen. Der gewählte Präsident sagte noch in der Nacht:
I want to tell the world community that while we will always put America's interests first,
ich möchte der Weltgemeinschaft sagen, obwohl wir amerikanische Interessen an erste Stelle setzen, wir werden fair mit jedem umgehen, mit jedem. Wir suchen Gemeinschaft, nicht Feindschaft, Partnerschaft, nicht Konflikt.
Not hostility. Partnership, not conflict.
Einer der ersten, der ihm gratulierte, war der russische Präsident Putin. Die Amerikaner werden erst im Laufe des Tages wahrnehmen, welche Veränderungen dem Land jetzt bevorstehen. Allein in Washington werden Tausende von demokratischen Mitarbeitern ihren Hut nehmen müssen, allen voran Hillary Clinton. Sie muss ihren Traum begraben, noch einmal ins Weiße Haus einzuziehen. Am Abend ihrer Niederlage sprach sie nicht mehr vor ihren Anhängern. Das holte sie nach.
Donald Trump is going to be our president.
Donald Trump wird unser Präsident. Wir schulden ihm, unvoreingenommen zu sein und ihm eine Chance zu geben, uns zu führen. Unsere Demokratie beinhaltet die friedliche Übergabe der Macht.
Es ist am Tag danach viel von Einigkeit die Rede. Auch der Republikaner John Duffy aus Wisconsin sagte, wenn du denkst, eine Partei kann alleine regieren, dann funktioniert das nicht. Du musst gemeinsam an einer Sache arbeiten.
If you think you can just have one party rule in Washington or in state government, it never works. You have to bring the other side in and you have to work together on common purpose.
Dabei könnten die Republikaner ziemlich gut alleine regieren. Sie stellen den Präsidenten, haben die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und im Senat. Damit hat wahrscheinlich auch Paul Ryan nicht mehr gerechnet, der Sprecher der Abgeordneten, der sich im Wahlkampf mit Donald Trump überworfen hatte, der ihm die Unterstützung entzogen hatte und der jetzt wieder eng mit ihm zusammenarbeiten muss. Ryan sagte noch in der Nacht:
This could be a good night for us.
Unter bestimmten Aspekten kann das eine wirklich gute Nacht für Amerika sein, eine wirklich gute Nacht für uns alle. Uns, dieses Wort wird derzeit viel benutzt, als Kitt zwischen den Scherben, die im Wahlkampf zerbrochen wurden. Auch Trump sagte noch in der Nacht:
I say it is time for us to come together as one united people.
Es ist Zeit für uns als vereintes Volk zusammenzukommen. Jetzt muss er zeigen, ob er es wirklich schafft, das Land wieder zusammenzubringen. Die Börsen geben ihm schon Kredit. Der amerikanische Aktienmarkt hat sich vom Schreck erholt und startet stabil in den Tag. Die großen Verlierer dieser Wahl sind die Meinungsforschungsinstitute. Sie hatten nur auf Hillary Clinton als Präsidentin gesetzt.
Der Tag in Washington nach der Wahl von Sabrina Fritz. Wir reden heute Abend in unserer Sondersendung über das Thema zwischen Schock und Aufbruch, die US-Wahl und die Folgen. Zu Gast ist Dr. Andrew Dennison. Er ist Politologe, Publizist und Amerikaner. Herr Dennison, Sie haben vorhin schon nicht geschimpft, aber Sie haben ein bisschen so die Zweifel in die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit den Prognosen? Die haben alle gesagt, Hillary schafft das. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die alle daneben lagen?
Weil das nicht nur unerwartet war, sondern unerwünscht. Und vielleicht deshalb unerwartet. Es war ein gewisser Mangel an Vorstellungskraft, denn keiner könnte wirklich sich vorstellen, wie ein Donald Trump im Weißen Haus sein würde. Im Nachhinein, man sieht, in diesem ganzen Wahlkampf haben die meisten Leute gesagt, dass Priorität Nummer eins ist Wandel. Wandel, Wandel, welchen Preis auch immer, wie auch immer gestartet. Und es war klar, dass Hillary Clinton diese Wandel nicht verkörpert hat. Was wir aber nicht gewusst haben, ist, dass Leute bereit waren, Wandel zu befürworten, nicht bereit waren, aber ihr Wunsch nach Trump als Präsident bei den Meinungsumfragen zu äußern. Und dann in der Wahlurne haben sie sich doch für Donald Trump geäußert, auch da ein Grund.
Ist Ihnen das nicht unheimlich, dass ein Donald Trump gesagt hat, ich werde gewinnen, entgegen aller Umfragen, dass der Mann, ich sag mal, so ein Bauchgespür hat für die Stimmung, dass er Recht behalten hat?
Ja, ich meine, ob da eine Kausalität entsteht oder nicht, Prognosen sind natürlich schwer. Auf der anderen Seite, seine Arroganz, sein Trotz, sein Selbstvertrauen ist auch Quelle seiner Macht.
Und wenn Sie dann mal zurückgucken auf den Wahlkampf, ist das, was uns jetzt erwartet, in Ihrem Kopf, in Ihren Augen, wird das so bleiben, wie das im Wahlkampf war, oder wird die Stimmung etwas sich ändern?
Es ist die Frage, ob Trump wirklich die Sachen glaubt, die er gesagt hat, oder ob er nur glaubte, so kommt er am besten an die Macht. Und wenn er jetzt Macht hat, um diese Macht erfolgreich einzusetzen, denn er will weiter als Gewinner gelten und nicht als der schlechteste Präsident aller Zeiten, dann denke ich, muss er auch zu Kompromiss fähig sein. Trotzdem, die Demokraten haben jetzt die Frage vor sich, inwieweit sollen sie jeder Schritt und jeder Erfolg von Trump verhindern, blockieren, wie die Republikaner 8 Jahre lang gemacht hat. Inwieweit sollen sie Trump jagen mit Untersuchungsausschüssen? Oder sollen sie eher gut amerikanisch Einheit in der Vielfalt suchen und schauen, wo man doch Gesetze zur Arbeitsplatzschaffung verabschieden könnte? Das ist die Frage für die Demokraten.
Schauen wir mal nach Berlin, Anna Engelke. Da gab es eine Ministerin, die hat gesagt, das war ein Schock für sie. Das war Ursula von der Leyen. Sind Sie denn sicher als Korrespondentin aus Berlin, dass niemand so recht es zumindest eingeplant haben könnte, dass Trump Präsident wird, dass die alle überrascht sind?
Es macht den Eindruck auf mich, als seien alle überrascht. Also wenn man das von heute Morgen verfolgt hat, Sie haben Ursula von der Leyen erwähnt, sie hat sogar gesagt, es sei ein schwerer Schock für sie. Und auch Cem Özdemir, der Grünen-Chef, sagte, wir sind schockiert und er glaube, er könne das parteiübergreifend sagen. Und auch von dem, was wir aus dem Kanzleramt mitbekommen, sieht es so aus, als gäbe es schlicht bisher keine Kontakte vom Kanzleramt in das Trump-Team hinein. Und das hat zum einen damit zu tun, dass sie vermutlich wirklich davon ausgegangen waren, dass es eher Hillary Clinton wird. Aber zum anderen hatte es auch damit zu tun, dass sie überhaupt gar nicht wussten hier in Berlin, wen sie denn im Trump-Team ansprechen können. Und das ist natürlich ein Problem, üblicherweise ja etwas, was Amerikaner uns Europäern immer vorwerfen. Wir haben keine Telefonnummer von euch. Und diesmal kann man das umgekehrt sagen. Also zumindest hier im Kanzleramt hatte keiner eine Telefonnummer. Es ist wohl ein gewisser Kontakt über die US-Botschaft hier in Berlin gelaufen. Aber eigentlich sind alle unvorbereitet, um ihre Frage zu beantworten.
Christoph Prössl hat mal nachgefragt, ob tatsächlich alle unvorbereitet waren und wie dann darauf reagiert wurde, auf dieses Wahlergebnis.
Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte dem Gewinner der US-Wahlen Donald Trump. Das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil Außenminister Frank-Walter Steinmeier das zuvor nicht getan hatte und insgesamt noch etwas nachtragend wirkte.
Donald Trump hat während dieses Wahlkampfes kritische Worte nicht nur über Europa, sondern gerade auch über Deutschland gefunden.
Aber die Bundeskanzlerin wäre nicht Angela Merkel, wenn sie nicht doch noch eine Formulierung gefunden hätte, die Gemeinsames betont und trotzdem als Mahnung verstanden werden kann.
Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an.
Merkel nannte die Partnerschaft mit den USA einen Grundstein der deutschen Außenpolitik. Das sieht natürlich auch Steinmeier so, gleichwohl ihn Sorgen plagen. Das Atomabkommen mit dem Iran könnte in Frage gestellt werden und die USA könnten ihre Bündnisverpflichtung, einer für alle, alle für einen, innerhalb der NATO künftig laxer auslegen.
Aber vor allen Dingen hoffe ich, dass wir nicht vor größeren Verwerfungen in der internationalen Politik stehen.
Donald Trump gleich Marine Le Pen, gleich Viktor Orban, gleich Geert Wilders. In Berlin greift auch die Debatte Raum, ob die Hinwendung zu einfachen Antworten und kühnen Versprechen ein weltweiter Trend sein könnte. Nils Annen, außenpolitischer Sprecher der SPD.
Ja, und das heißt auch für die nächste Bundestagswahl, es wird sehr stark darauf ankommen, dass die proeuropäischen Kräfte in Deutschland die Politik weiter bestimmen können und wir nicht solchen Hasardeuren wie der AfD das Feld überlassen. Stellen Sie sich einmal vor, Frau Petri, Frau Le Pen und Herr Trump würden die Weltpolitik bestimmen, welche Konsequenzen das hätte.
Werte verteidigen, mehr außenpolitisches Engagement. Die Grünen sind bereit, mehr zu tun. Die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt.
Also mehr Verantwortung, finde ich, sollten wir nicht immer als erstes kommentieren mit, dann muss der Verteidigungsetat steigen. Mehr Verantwortung heißt zunächst mal, wie stehen wir zu unseren Werten, wie verteidigen wir Offenheit. Bei den Flüchtlingen ist das ja nur ein Thema. Wie agieren wir gegenüber Russland? Was bedeutet das für das Verhältnis zur Türkei? Was bedeutet das für Syrien? Es wird jetzt immer deutlicher, wir können uns nicht mehr auf die Vereinigten Staaten verlassen.
Und Sarah Wagenknecht, Linken, Fraktionschefin, erklärt den Wahlsieg von Trump so.
Die Wahl von Donald Trump zeigt sehr deutlich, wie desaströs die soziale Situation in den USA inzwischen ist. Das kann man ja auch an Zahlen ablesen. Also die mittleren Löhne sind heute niedriger als vor 40 Jahren. Viele Menschen fühlen sich abgehängt. Die ganzen Wachstumsgewinne der letzten Jahre sind in die Taschen der Reichsten geflossen.
Wagenknecht fordert ein Umsteuern in der Außenpolitik in Richtung Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Das, was die USA machten, sei nicht der Maßstab unseres Handelns.
Reaktionen aus Berlin gesammelt von Christoph Prössl. Wir waren in Washington, wir waren in Berlin. Wir schauen jetzt mal, wenn man so will, in die EU. Und wenn man in die EU schaut, dann schaut man nach Brüssel. Guten Abend, Ralf Siena.
Ja, guten Abend, Herr Burmann.
Herr Siena, wie sind denn die Reaktionen in Brüssel im Laufe des Tages gewesen?
Man bemüht sich, gefasst zu sein. Man betont, dass man mit Trump eine konstruktive Zusammenarbeit will. Die EU-Kommission hat eine Einladung ausgesprochen. Man will möglichst bald einen Gipfel zwischen der EU und Trump in Brüssel. Die NATO will ihn auch einladen im kommenden Jahr. Von daher setzt man alles auf eine intensive Zusammenarbeit. Man beschwört sozusagen die Verbindungen zwischen Europa und Amerika.
Gibt es denn auch Stimmen, die sich tatsächlich freuen über diesen Wahlausgang?
Ja, also die gibt es natürlich auf der rechtspopulistischen Seite. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders sieht ein Anzeichen für einen patriotischen Frühling, so hat er das genannt, im Westen. Die Menschen hätten politisch korrekte Politiker satt, die sich immer nur um sich selber kümmerten und nicht um die Themen, die für die Bevölkerung wichtig seien, hat er gesagt. Und auch Marine Le Pen, die sich ja schon halb im Élysée-Palast sieht, also die französische Präsidentschaftskandidatin des rechtspopulistischen Front National, auch sie gehörte natürlich zu den ersten Gratulanten. Le Pen, Wilders und auch Nigel Farage, natürlich der Brexit-Propagandist, sie feiern das, sie sehen es sozusagen als eine Vorhut für eine große rechtspopulistische Bewegung in der EU. Sie blicken auf die Bundespräsidentenwahlen in Österreich, sie blicken auf die Wahlen in Frankreich im kommenden Frühjahr, auf die Wahlen in den Niederlanden, auf die Wahlen in Deutschland im nächsten Jahr und sie sehen das sozusagen als Anfang eines großen Triumphzuges.
Also Sie würden sagen, dass die Wahl von Trump sozusagen Wasser auf die Mühlen der Rechten in Europa ist?
Absolut. Sie ist Wasser auf die Mühlen der Rechten. Also Le Pen hat ihn immer gefeiert, sozusagen als den idealen Clinton-Counterpart und auch Wilders. Beide haben gesagt, und das finde ich ganz interessant, dass Trump für sie sozusagen ein Symptom ist. Ein Symptom dafür, dass die Demokratie, die repräsentative Demokratie in der derzeitigen Form ausgedient habe, dass man diese Demokratie wieder in Anführungszeichen demokratisieren müsse, weil viele Leute nicht repräsentiert würden, also die Kritiker zum Beispiel der Flüchtlingsbewegung, der Migration, die Kritiker von Draghi, der Europäischen Zentralbank, die sich nicht damit abfinden wollen, dass sie als Sparer enteignet werden. Viele andere, so die These der Rechtspopulisten, würden in unserem traditionellen System nicht repräsentiert, von den Medien nicht ausreichend beachtet. Trump tue das und deshalb feiern sie ihn.
Wie schätzen Sie das ein? Ist die Wahl von Trump etwas, was die EU weiter spalten wird, oder sorgt diese Wahl für einen Schulterschluss?
Also sie könnte psychologisch fast wie eine Therapie für die EU wirken, wenn Trump in dem Stil fortfährt, den er im Wahlkampf eingeschlagen hat, nämlich zu sagen, also die EU interessiert mich überhaupt nicht. Und es gibt keinen Klimawandel. Und dieser Pariser Klimavertrag der EU, der ist Ramsch. Den können wir gleich in den Papierkorb werfen. Wenn Trump auf diesem Weg fortfährt, dann hätte das für die EU in der Tat eine einigende Wirkung. Ob er das tut, das ist die große Frage. Spannend wird zum Beispiel auch die Frage Freihandel. Da gibt es ja in der EU nach wie vor Länder, die auf TTIP hoffen, auf das Abkommen mit den Amerikanern in einer reformierten Form. Wird es dazu noch kommen? Wird es überhaupt noch Gespräche dazu geben? Eine völlig offene Frage.
Vielen Dank, Ralf Siener nach Brüssel. Martin Ganselmeier ist Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Washington. Herr Ganselmeier, Sie haben das eben gehört, was Ralf Siener gesagt hat. Wenn er denn so weiter handelt und so weiter spricht und weiter agiert, könnte das die EU zusammenschweißen? Was meinen Sie, wird Trump so weiter auftreten wie bisher?
Einerseits, andererseits. Einerseits wird er einen anderen Gestus wählen. Er hat das schon gestern gezeigt. Er wird deutlich staatsmännischer und auch präsidialer sich geben. Er wird mehr auf seine Berater hören. In den vergangenen 2 Wochen hat er ja gute Erfahrungen damit gemacht, sich stärker zu disziplinieren. Er wird jetzt versuchen, zunächst auf seine politischen Gegner zuzugehen und Brücken zu bauen. Ich bin trotzdem etwas skeptisch, weil Donald Trump bleibt Donald Trump. Und eines ist auch klar, wenn Donald Trump kritisiert wird, wenn er sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann gibt es für ihn nur eines, zurückschlagen und die Verteidigung nach vorne suchen. Und das wird sicherlich auch schnell auf internationalem Parkett spürbar werden. Und die Dinge, die er bisher klar angesprochen hat, zum Beispiel seine protektionistisches America First, da bin ich doch sehr, sehr skeptisch, ob er jetzt in der Lage ist, TTIP beispielsweise nochmal zu reformieren. Ich glaube, dass wir TTIP erstmal für eine Weile abschreiben können.
Sie sagten eben American First. Wer ist denn in Ihren Augen Trumps wichtiger Partner auf der Weltkugel?
Also er hat ja ganz klar gesagt, dass er Putin, den russischen Präsidenten, sehr schätzt. Dass er ihn schätzt, weil Putin stark ist und auch eine Politik der Stärke ausstrahlt. Er hat sogar angekündigt, dass er sich gut vorstellen könnte, noch vor seiner offiziellen Amtseinführung am 20. Januar Putin in Moskau zu besuchen. Das ist schon eine ziemlich ungeheuerliche Ankündigung, denn normalerweise würde ein gewählter Präsident, also ein Präsident, der noch nicht offiziell eingeführt ist, sich mit Auslandsreisen zurückhalten. Ich könnte mir denken, dass seine Berater versuchen, ihn da noch zurückzuhalten, aber das Signal ist eindeutig. Er sucht den Ausgleich und die stärkere Nähe zu Russland.
Stichwort Russland, Stichwort Putin, der kommt auch gleich vor, denn wir haben unsere Korrespondenten mal gefragt, wie war denn die Reaktion in ihrem jeweiligen Land? Wir beginnen mit Frankreich, dann kommt China und dann kommt Russland.
Frankreichs Präsident Hollande gab sich nicht besonders große Mühe zu verstecken, was er von dem Wahlergebnis hält.
Ich gratuliere Donald Trump, wie es ganz natürlich ist unter 2 demokratisch gewählten Staatschefs. Diese Wahl in den USA leitet eine Zeit der Unsicherheit ein. Das muss ich mit aller Klarheit so feststellen. Die USA sind für Frankreich ein enorm wichtiger Partner. Was jetzt auf dem Spiel steht, sind der Frieden, der Kampf gegen den Terror, das sind die Lage im Nahen Osten, die wirtschaftlichen Beziehungen, das ist die Sorge um das Wohl unseres Planeten.
Die Sorge des französischen Präsidenten richtet sich allerdings auch ganz stark nach innen. Denn hier jubelt nun vor allem eine, die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, die im kommenden Jahr selbst gern Präsidentin werden will. Schon weit vor der offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses gratulierte sie dem neuen US-Präsidenten Trump und dem amerikanischen Volk, das nun frei sei, per Twitter. Kerstin Gallmeier, Paris.
Auch wenn China offiziell diplomatisch und freundlich reagiert und für eine gute Zusammenarbeit mit Trump plädiert, in China ist die Unsicherheit groß. Keiner weiß genau, was Trump für China wirklich bedeutet. Da schürt die Unsicherheit bis zur Angst vor einem Handelskrieg. Trump hat im Wahlkampf verbal immer wieder scharf gegen China geschossen. Das hat die Führung in Peking nicht vergessen. Ein Sieger der US-Wahl steht aus Pekinger Sicht schon länger fest. Die chinesische Einparteiendiktatur. Die Schlammschlacht in den USA war und ist für China Staatspropaganda ein gefundenes Fressen. Ganz nach dem Motto, seht her, was für ein unwürdiger Quatsch im westlichen Demokratiemodell möglich ist. Aus Peking, Axel Dorloff.
Wladimir Putin gratulierte dem neuen US-Präsidenten Trump mit als erster. Direkt begrüßt hat der russische Präsident den Ausgang der Wahl aber nicht. Nur, er befürwortet die Worte Trumps, die Beziehungen zwischen den USA und Russland wieder aufnehmen zu wollen. Auch wenn das kein einfacher Weg werde.
Besonders wenn man daran denkt, in welchem Zustand sich unsere Beziehungen gerade befinden. Und wie ich schon mehrmals betonte, es ist nicht unsere Schuld, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen in solch einem Zustand sind. Aber Russland ist bereit und möchte die Beziehungen mit den Vereinigten Staaten in allen Bereichen wieder aufnehmen.
Außenminister Lavrov erklärte zum Wahlergebnis, man habe in Moskau niemandem den Vorzug gegeben. Man werde nach den vielen Worten im Wahlkampf abwarten und dann die Taten des neuen Präsidenten bewerten. Ganz anders als sonst in der Welt sind in Russland die Aktienkurse heute deutlich gestiegen. Die beiden wichtigsten Indizes lagen am Mittag mit mehr als 1% im Plus. Auch der russische Rubel stabilisierte sich gegenüber dem Dollar. Viele Experten sehen Russland als größten Gewinner eines neuen Präsidenten Trump. Mit ihm gebe es Hoffnung, dass Russland weitgehend in Ruhe gelassen werde. Donald Trump hatte ja immer wieder bekräftigt, sich in seiner Politik ausschließlich auf das eigene Land konzentrieren zu wollen. Sabine Stöhr aus Moskau.
Andrew Dennison, bevor wir auf die Wirtschaft gucken, haben Sie das Gefühl, da entsteht eine neue Achse zwischen den USA und Russland oder kann eine neue Achse entstehen?
Europäer sollen sich wenigstens immer darüber Sorgen machen und sich selbst stärker auf die Waage legen. Es ist so, dass Hillary Clinton mal mit Barack Obama einen Reset gewünscht haben mit Putin und Medvedev damals 2009. Man hatte gehofft, man findet gemeinsame Interessen. Es ist denen nicht gelungen. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo viele meinen, so schlimm war es seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Wie kommen wir da raus? Sehr spannend wird es sein, wenn Donald Trump und Wladimir Putin nebeneinander stehen und einander in den Augen schauen. Aber ob sie wirklich gemeinsame Interessen finden oder eher gegenseitige Enttäuschung, das bleibt noch offen.
Martin Ganzemeier, könnte es auch zu einer Abkühlung kommen zwischen Russland und den USA, zu einer weiteren Abkühlung?
Das könnte nach einer gewissen Frist und nach einer gewissen Enttäuschung durchaus der Fall sein. Die beiden sind sicherlich wesensverwandt. Die beiden gelten ja als Macho-Männer mit einem klaren Machtinstinkt. Im Moment hat Donald Trump durchaus Sympathien für Putin, aber die Interessen Russlands sind ganz andere als die Interessen Amerikas. Und irgendwann wird es die Situation geben, wo diese gegenseitigen Interessen aufeinanderprallen. Und dann kommt das, was ich vorhin geschildert habe, wenn Donald Trump sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann schlägt er zurück. Und insofern glaube ich nicht, dass diese Romanze der beiden Macho-Männer sehr, sehr lange anhält.
Gut, lassen wir die Macho-Männer und gucken einmal auf die Wirtschaft. Auch da wird viel spekuliert, wird heute viel darüber geredet, was kann da werden, was wird denn nun? Und Arne Schulz fragte einmal bei den deutschen Wirtschaftsverbänden nach.
Trump ist unberechenbar. So sehen es viele Wirtschaftsvertreter in Deutschland. Die Industrie- und Handelskammern und der Industrieverband BDI sprachen von einer großen Verunsicherung bei den Unternehmen. Fast 1 Million Arbeitsplätze in Deutschland würden vom Export in die USA abhängen. Die Maschinenbauer in Deutschland fürchten, dass Trump die USA von ausländischen Unternehmen abschottet. Eine solche Politik wäre rund um den Globus zu spüren, hieß es beim Verband VDMA. Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, fasste die Lage der Unternehmen auf NDR Info so zusammen.
Wir wissen sehr wenig über die Instrumente und die Ernsthaftigkeit seiner Politikansätze. Insofern Sorge.
Die Risiken für die Weltwirtschaft seien enorm, glaubt Clemens Fuest, Chef des renommierten Münchner IFO-Instituts.
Für die deutsche Exportwirtschaft geben sich erhebliche Risiken. Es könnte also sein, dass schon allein durch die Unsicherheit ein Dämpfer für die US-Konjunktur kommt. Und es kann natürlich sein, dass die US-Politik langfristig auf Handelsschranken umstellt. All das würde der deutschen Wirtschaft sehr schaden.
Doch es gibt auch andere, gemäßigtere Stimmen. Der Außenhandelsverband BGA gratuliert Trump zum Wahlsieg. Man setze auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Anton Börner, Präsident des BGA.
Also ich denke, wir müssen alle vernünftig bleiben und wir müssen der Realität ins Auge sehen. Ich glaube, das ist eines der vornehmsten Aufgaben eines Unternehmers, dass er sich nicht eine Welt hineinfantasiert, die nicht ist, sondern dass er mit dem Umfeld zurechtkommt, wie er es vorfindet.
Geradezu gelassen reagierte der Ökonom Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er glaubt, dass sich die Finanzmärkte in den kommenden Tagen weiter erholen werden. Trumps Macht als Präsident sei durch einen starken Kongress begrenzt.
Die USA hat eine sehr starke Demokratie. Das dürfen wir nicht vergessen. Und der Kongress ist sehr viel unabhängiger und selbstständiger, als das bei den meisten Parlamenten in Europa der Fall ist. Ich glaube nicht, dass Donald Trump viel seiner Wahlkampfrhetorik wird umsetzen können. Und weder beim Freihandel wird sich großartig etwas ändern, noch wird es bei der Finanzpolitik zu einer massiven Ausweitung der Schulden kommen.
Deutsche Unternehmen werden hoffen, dass Fratscher mit dieser Einschätzung recht behält. Denn eine Abschottung des Landes oder eine Aufkündigung bestehender Handelsverträge hätte für sie weitreichende Folgen. Im vergangenen Jahr exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von mehr als 100 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten.
Sie hören NDR Info mit der Sondersendung zwischen Schock und Aufbruch, die US-Wahl und die Folgen. Und wir reden im Moment über die wirtschaftlichen Folgen. Dennis Snower ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Guten Abend, Herr Snower.
Guten Abend.
Herr Snower, was bedeutet denn Trumps angedrohte, er nennt es Abschottungspolitik im Sinne von Zöllen, was bedeutet das für die deutsche oder europäische Wirtschaft?
Es bedeutet, dass der Handel nicht weiter aus der Stagnierung herauskommt. Es bedeutet, dass das Wachstum gefährdet ist. Es bedeutet, dass es teurer werden wird, die Güter und Dienstleistungen in der Zukunft zu kaufen. Aber es bedeutet weiterhin und in wichtigerer Weise eine größere Unsicherheit, die die Investitionen hemmen wird.
Müssen sich denn deutsche Wirtschaftsunternehmen Sorgen machen?
Ich glaube schon, besonders in der Automobilbranche und im Maschinenbau wird recht viel nach Amerika exportiert, 60% der Exporte. In diesen Bereichen fließen nach Amerika. Auch in der Chemiebranche und Pharma wird es Einschnitte geben.
Kann sich denn die USA das überhaupt leisten, sich so abzuschotten, oder schwächt das nicht womöglich auch die eigene Wirtschaft?
Es wird hauptsächlich die eigene Wirtschaft schwächen, aber das wird erst mit großen Verzögerungsprozessen dann zum Tag treten. Und ich glaube nicht, dass die Befürworter von Trump sich im Klaren sein werden, dass ihr eingeschränkter Lebensstandard damit zu tun hat.
Stichwort TTIP. Kann Trump einfach TTIP aufkündigen?
Ich glaube, TTIP wurde von so vielen Seiten angeschossen, dass dieser Schuss jetzt wirklich bedeutet, dass wir uns ernsthafte Sorgen machen können, ob das noch weitergeführt wird.
Was glauben Sie?
Ich glaube, die Chancen sind eher gering und ich glaube außerdem, dass TTIP nicht das Optimale wäre. Das Optimale wäre, wenn die WTO wieder gestärkt wird statt bilaterale Abkommen. Und vielleicht nimmt man das zum Anlass, die WTO wieder zu stärken.
Die US-Wahl und die Folgen, das ist unser Thema heute Abend in der Sondersendung. Und wenn Sie uns jetzt zugehört haben und Ihnen ist ein Gedanke durch den Kopf geschossen oder Sie denken, ich denke da ganz anders oder ich finde es auch, dann können Sie uns anrufen 08000 441 777, denn nach 21.05 Uhr nach den Nachrichten haben Sie dann das Wort und dann reden wir mal über die US-Wahl, die wir genannt haben zwischen Schock und Aufbruch. Andrew Dennison, Sie sind Politologe und auch Amerikaner. Ist das eigentlich zu dramatisch formuliert, diese Wahl wird die Welt verändern?
Ich glaube, das ist nicht zu dramatisch formuliert. Natürlich, jede amerikanische Wahl verändert die Welt. Letztes Mal gab es sogar einen Nobelfriedenspreis. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein bei dieser Entwicklung. Aber es ändert die Welt. Wir sehen, warum wir an diesem Wahlkampf so interessiert sind, weil es ist schicksalhaft. Es ist schicksalhaft für Europa und Deutschland. Und ich denke, gerade in der Wirtschaftspolitik muss man erkennen, dass Donald Trump behauptet, er ist ein Geschäftsmann. Und er kann einen guten Deal holen und er lässt Amerika nicht mehr über den Tisch ziehen. Und dann schaut er Deutschlands Exportüberschuss auf dem amerikanischen Markt an. Deutschland verdient 85 Milliarden Euro im Jahr mehr in Amerika als Amerika in Deutschland verdient. Und es ist gut möglich, dass Donald Trump im Kongress Leute findet, die sagen, nach Deutsche Bank und VW und Audi und Apple, ihr Land und all das, wie die Europäer mit unseren Firmen umgegangen sind und wie sie in unserem Land rumgegangen sind, dass die Leute, die Donald Trump unterstützen, sich zusammenstellen werden mit Bernie Sanders und seine Leute, die gegen Handel sind. Und sie werden es für Deutschland sehr schwierig machen.
Mhm. Martin Ganselmeier, würden Sie sagen, diese Wahl ist eine Zeitenwende?
Ja, ich glaube schon, dass das eine Zeitenwende ist. Man muss sich auch mal das vorstellen für Barack Obama. Der hatte ja zwei Amtszeiten, der war sogar recht beliebt jetzt am Ende, 55% Zustimmung. Das hat ansonsten nur Ronald Reagan erreicht in seinem letzten Amtsjahr. Und umso überraschender und für ihn natürlich auch bestürzender ist es, dass Hillary Clinton nicht sein Erbe angetreten hat. Denn was heißt das konkret? All das, was Obamas Errungenschaften sind, die er hier auch wirklich als Fortschritte gefeiert hat, dass Amerika sozusagen zum Motor des Energiewandels geworden ist. Früher waren sie ja eher die Klimasünder. Das will Donald Trump zurückschrauben. Er glaubt nicht an den Klimawandel. Das Weltklimaabkommen, das muss man jetzt wieder mit Fragezeichen versehen, wie sich da Amerika verhält. Donald Trump will ganz klar ein Comeback der Kohle. Er hat gesagt, er will eine Mauer aufziehen, die protektionistischen Dinge, die Öffnungspolitik gegenüber Kuba, das Iran-Atomabkommen, all dies waren ja doch Dinge, für die Obama gefeiert wurde und die will Donald Trump zurückschrauben. Insofern ist das wirklich, das Pendel ist nochmal deutlich in die andere Richtung ausgeschlagen.
Sie sagen zurückschrauben, hat er denn als Präsident die Macht oder gibt es Institutionen, die Donald Trump eventuell bremsen könnten oder ihn in ein anderes Fahrwasser schubsen könnten?
Ja, das wäre der Fall gewesen, wenn der Senat zum Beispiel an die Demokraten zurückgegangen wäre. Das ist aber nicht der Fall. Der Senat bleibt republikanisch, das Repräsentantenhaus bleibt republikanisch. Insofern, was die Energiewende angeht in den USA, da kann Donald Trump jetzt eigentlich die Weichen anders stellen. Oder Obamacare, die Gesundheitsversicherung, die ist sicherlich reformbedürftig. Da hätte auch Hillary Clinton noch mal einiges verändert. Aber Donald Trump hat gesagt, das wird eine seiner ersten Amtshandlungen sein, diese Versicherung so abzuschaffen. Was er dann an Neuem schaffen will, das ist noch nicht so ganz klar, aber es ist doch das wesentliche Erbe von Obama jetzt in Gefahr.
Anna Engelke, schauen wir mal auf die Politiker in Berlin. Da sind ja auch scharfe Sätze gefallen vor der Wahl hinsichtlich Donald Trump. Müssen sich jetzt einige Politiker den Mund mit Seife auswaschen und in Zukunft anders reden?
Ja, Sie meinen ja vermutlich den Hassprediger. Mhm. Das ist eine Bezeichnung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier für Donald Trump gewesen. Er ist auch heute noch mehrfach danach gefragt worden, ob er denn an diesem Begriff festhält oder ob er ihn zurücknehmen will. Und auch heute Abend noch mal in einem Interview hat Frank-Walter Steinmeier gesagt, also da habe er jetzt erstmal nichts dran zurückzunehmen und das habe er vor allen Dingen gesagt, aufgrund dessen, wie Donald Trump sich als Kandidat geäußert habe, als Präsidentschaftskandidat, und er hoffe halt, dass sich der Präsident Trump dann anders verhalten werde als der Kandidat. Also Sie haben recht, es hat hier schon heftigere Äußerungen gegeben. Interessant war, dass Angela Merkel sich immer zurückgehalten hat, wenn sie danach gefragt wurde, also öffentlich sowieso, aber auch mal so im kleineren Kreis, und wenn man ihr da mal was entlocken wollte und sagte, haben Sie denn jetzt mal die Kandidatenkür bei den Republikanern verfolgt und Donald Trump? Und da hat sie sich immer überhaupt gar nicht aufs Glatteis führen lassen. Nur gestern war das erste Mal, dass sie sich öffentlich geäußert hat. Sie hatte Besuch der norwegischen Kollegin und dann ging es auch darum, was denn mit einer möglichen Präsidentin Hillary Clinton wäre. Und da sagte Merkel, ach, es sei ja gar nicht so schlecht, wenn dann auf dieser Staats- und Regierungschefsebene auch mal langsam so die Zahl der Frauen sich dem Normalmaß annähere. Da konnte man einmal ahnen, dass sie ein kleines Faible für Hillary Clinton hat und dass sie das dann halt auch gesagt hat, weil wir wissen eigentlich alle, dass Angela Merkel sich auch gewünscht hat, dass Hillary Clinton das Rennen macht.
Wir haben vorhin die Reaktion aus Berlin gehört. Wir haben auch einige Reaktionen gestern verfolgen können im Laufe des Wahlabends. Was passiert jetzt eigentlich hinter den Kulissen dieses Berlins, was sich so gezeigt hat, wie überrascht, ratlos und eigentlich ein bisschen überrollt? Was passiert jetzt?
Es wird so sein, dass auch vor allen Dingen mit Hilfe der amerikanischen Botschaft die ersten Kontakte geknüpft werden in das Trump-Team. Auf der Trump-Seite werden jetzt letztendlich so bestimmte Fachleute auserkoren, eine Außenpolitikgruppe, eine Wirtschaftsgruppe, und die versuchen sich dann immer mit ihren internationalen Gegenüber in Verbindung zu setzen, um auch mal eine Vorstellung davon zu bekommen, was denn eigentlich Donald Trump will, weil er ist für uns sowas wie eine Wundertüte, wie eine Blackbox. Martin Ganselmeier hat ja gerade ein paar außenpolitische Pflöcke, die Donald Trump einschlagen will, aufgezählt, und man muss wirklich mal gucken, wie ist das mit der NATO? Müssen wir jetzt künftig bezahlen, wenn wir von den Amerikanern geschützt werden, weil wir nicht 22% an die NATO geben, wie die Amerikaner, sondern etwas weniger? Wie verhält es sich mit dem Atomabkommen mit dem Iran? Also das sind natürlich alles wesentliche Fragen, und als Sie gerade auch noch Andrew Dennison gefragt haben, ob das denn jetzt halt wirklich so eine Zäsur ist, würde ich auch sagen, das ist wirklich ein großer Einschnitt, weil wir hier in der Europäischen Union uns so ein bisschen wie Magnetspane ja auch immer so in Richtung USA ausgerichtet haben.
Andrew Dennison, was denken eigentlich die jungen Amerikaner über diesen Wahlausgang?
Ja, also wenn ich meine Kinder, die ja auch Amerikaner sind, und einer von denen hat auch gewählt, wenn ich die höre, sie sind erschüttert. Wir reden alle von dieses, mir ist schlecht Gefühl im Bauch. Es ist nicht nur eine vernünftige Ablehnung, das, was man nicht will, sondern es ist für junge Amerikaner, ich glaube, schwer sich vorzustellen, dass dort, wo Barack Obama mit seiner würdigen Art, auch seine jugendliche Freude und selbst mit seinen Kindern, dort, wo Barack Obama der gute Präsident war für die meisten Jugendlichen, ja, dass dort jetzt ein Donald Trump sein war, das sprengt einfach die Vorstellungskräfte.
Wir können ja mal fragen, was sich deutsche Jugendliche vorstellen, ob das auch die Vorstellungskräfte sprengt, wie Sie das gesagt haben. Tom Seidewitz hat sich einmal umgehört.
Ich bin sehr schockiert und ich weiß auch nicht so genau, was ich darüber halten soll, aber ich finde es auf jeden Fall nicht gut.
Verarscht. Man fühlt sich jetzt verarscht.
Ja, ziemlich schlecht, weil er auch gegen den Klimawandel nichts tun will und sehr mit Kohle.
Ist das nicht gut, würde ich sagen, weil ich glaube, er hat keine guten Entscheidungen treffen. Aber Hillary Clinton wäre auch nicht gut gewesen. Also sind beide eigentlich schlechte Präsidenten. Da hat man ein bisschen Angst.
Ich finde es ein bisschen verrückt, weil wir alle gedacht haben, dass Hillary Clinton gewinnt. Und das ist auch so ein bisschen absurd, weil man so eine ganz andere Vorstellung hat. Also man weiß gar nicht, was jetzt passiert und so.
Ja, ich hatte ein bisschen Angst davor, dass jetzt ein dritter Weltkrieg kommt. Wegen so ein mächtiger Mann an so vielen Waffen finde ich nicht so gut.
Ich denke, dass das auf Europa nicht so viel Auswirkung hat. Ich glaube, es wird schon eine Veränderung, aber nicht sehr groß.
Das macht mir schon Angst, was er alles so auswirken könnte. Aber ich mache mir jetzt nicht so große Gedanken, weil wir in Deutschland sind. Und ich glaube, es wäre irgendwie schlimmer, wenn man jetzt in den USA leben würde.
Könnte alles passieren. Man weiß ja nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Es ist ja, bei ihm ist es immer unberechenbar, was er macht. Also er ist ja unberechenbar.
20.58 Uhr, das heißt 2 Minuten vor den Nachrichten. Sie hören die Sondersendung auf NDR Info zwischen Schock und Aufbruch, die US-Wahlen und die Folgen. Und nach den Nachrichten haben Sie dann das Wort. Rufen Sie uns an 08000 441777. Sie diskutieren dann mit Andrew Dennison. Er ist Politologe und Publizist, mit Anna Engelke. Sie sitzt im Hauptstadtstudio in Berlin und Martin Ganselmeier im Hörfunkstudio in Washington. Also nach den Nachrichten 08000 441777. Bis dahin.
NDR Info. Die US-Präsidentschaftswahl.
Wir haben die Sondersendung genannt zwischen Schock und Aufbruch, die US-Wahl und die Folgen. Und jetzt ab 21.05 Uhr haben Sie das Wort. Was ist Ihnen gestern durch den Kopf gegangen, heute durch den Kopf gegangen? Was sagen Sie zu dem neuen Präsidenten der USA? 08000 441777.
Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an. Die Partnerschaft mit den USA ist und bleibt ein Grundstein der deutschen Außenpolitik.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Anna Engelke, wie haben Sie diesen Satz oder diese Sätze gehört der Bundeskanzlerin?
Ich musste schmunzeln, weil das ist so ein klassischer Merkel. Also sie hat zuvor Donald Trump gratuliert, hat also die Form gewahrt und hat dann aber in diesem Gratulationsstatement, was so 2:20 gedauert hat, das ist jetzt auch nicht allzu lang gewesen, da hat sie dann diese sehr, sehr wichtigen Sätze eingeflochten, die sie gerade eingespielt haben. Und zwar ist ja sozusagen die gute Zusammenarbeit, die sie dem Präsidenten, dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten anbietet, an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft. Und zwar an die Bedingung, dass Donald Trump sich auch wirklich auf die Basis der Werte bezieht und dann vor allen Dingen halt sind dort all diese Würde und diese menschenwürdenden Themen enthalten, die Donald Trump ja während seines monatelangen Wahlkampfs immer wieder angegriffen hat. Also er hat gegen Behinderte gehetzt. Er ist dafür, dass Muslime nicht mehr ins Land kommen sollen. Er möchte 11 Millionen Latinos des Landes verweisen. Also er ist jemand, der wirklich gegen Minderheiten vorgegangen ist, der Menschenrechte einschränken möchte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen musste ich schmunzeln, dass Angela Merkel sich dann dahinstellt in ihrem roten Jackett und sagt, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, ne, können wir gut eng zusammenarbeiten. Wir wissen auch, wie wichtig Sie sind, lieber Präsident der Vereinigten Staaten, aber von unserer Seite gibt es da ein paar Bedingungen. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass aus Deutschland sozusagen ein Zusammenarbeitsangebot an die USA gemacht wird mit verknüpften Bedingungen.
Das ist genau der Punkt, Martin Ganselmeier. Was glauben Sie, wie hört Donald Trump so einen Satz, ich biete Ihnen meine Zusammenarbeit an, unter gewissen Bedingungen, sprich Werten?
Ja, ich bin gar nicht so sicher, ob er das heute schon so wahrgenommen hat. Seine Berater werden ihm das sicherlich stecken. Ich glaube schon, dass er da genau zuhört, wer hat wie auf ihn reagiert. Es ist ja ganz interessant, Bundeskanzlerin Angela Merkel spielte ja hier im Wahlkampf durchaus eine Rolle. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass eine deutsche Regierungschefin im amerikanischen Wahlkampf eine Rolle spielt. Es war so, dass Hillary Clinton gefragt wurde, welchen ausländischen Staats- und Regierungschefs sie denn am meisten bewundere. Und da hat sie ohne zu zögern gesagt, Angela Merkel, sie kenne sie schon lange, seit Mitte der 90er Jahre und bewundere sie, wie sie in der Euro-Krise reagiert habe, aber auch mit der Flüchtlingskrise. Und Donald Trump wurde dann auch darauf angesprochen von einem anderen Journalisten. Und Donald Trump wusste natürlich, was Hillary Clinton gesagt hat und hat dann sofort gesagt, naja, also Angela Merkel jedenfalls nicht mehr. Er habe sie früher durchaus auch mal respektiert, aber seit sie diese Fehler gemacht hat mit der Flüchtlingspolitik, das sei eine Katastrophe. Also insofern war das doch ganz interessant, dass Angela Merkel da eine große Rolle spielte. Ich glaube, dass Donald Trump sicherlich noch mit großen Vorbehalten nach Deutschland kommen wird, wenn er da einen Antrittsbesuch macht oder umgekehrt Angela Merkel in Washington. Aber ich glaube auch, und das darf man nicht unterschätzen, er ist ja durchaus lernfähig. Er hat übrigens einen außenpolitischen Berater, das ist der Ehemann von Ivanka Trump, also von Donald Trumps Tochter, Jared Kushner, außenpolitisch durchaus bewandert. Der hat auch einen ganz guten Draht hier zur deutschen Botschaft in Washington. Und ich glaube schon, dass Donald Trump klug genug ist, sich darum zu bemühen, ein einigermaßen gutes Verhältnis auch hinzubekommen.
Sie hören in der Info mit der Frage, die US-Wahlen und die Folgen. Welche Folgen hat diese Wahl? Am Telefon ist Frieda Nikolaisen aus Karlsruhe. Herr Nikolaisen, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Nikolaisen, ich mache einen Vorschlag. Wollen Sie erst mal hören, was andere auf der Straße so denken, bevor wir reden? Dann können wir doch mal gucken, ob der Gedanke womöglich dabei ist, den Sie auch haben. Ist das okay?
Ja.
Thomas Christus hat sich umgehört.
Entsetzt, weil ich finde, dass es ein ganz schlechter Präsident ist.
Europa wird ja praktisch von Amerika jetzt doch ein bisschen im Stich gelassen, möchte ich sagen. Denn Amerika wird sich aus allen Kriegsgebieten werden sich rausziehen, die werden sich ein bisschen in der Nationalität verkapseln.
Deutschland wird international mehr eingebunden, muss mehr bezahlen. Tja, was die bilateralen Beziehungen angeht, schauen wir mal. Nicht? Die haben sich ja hier die Politiker eindeutig recht früh festgelegt auf Frau Clinton.
Er hat ja immer nur geäußert, wogegen er ist und nie ein Konzept vorgelegt oder irgendwie eine Vision, wie das werden könnte. Ich bin sehr gespannt.
Aber ich denke schon, dass der vernünftige Berater hat und dass es so einigermaßen vernünftig weitergeht. Ne?
Ich hoffe, dass Europa jetzt nicht ständig nachgibt. Aber die große Angst ist natürlich da. Und ich denke auch, dass wir auch mal so langsam anfangen müssen, ein bisschen Angst zu haben um unsere Demokratie.
Ja, vor allem, was ich erschreckend finde, dass der jetzt so sehr mit Putin sympathisiert. Und das ist natürlich für Europa nun gar nicht gut.
Also die ganzen Sprüche, die er geklopft hat, das wird er in der Realität nicht so durchziehen. Das glaube ich nicht. Also Daumen hoch würde ich nicht sagen, aber Daumen runter ist noch zu früh. Das kann man noch nicht sagen.
Naja, der Klimaschutz wird sicherlich noch mehr den Bach runtergehen beziehungsweise nicht beachtet werden. Handelsabkommen muss man abwarten, ob es überhaupt noch ein Thema sein wird. Also ich denke, da wird einiges auf uns zukommen.
Ich denke mal, dass Herr Trump auch nur eine Marionette ist, die gesteuert wird von Lobbyisten und so weiter. Insofern bin ich mal guter Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie man eigentlich befürchten müsste.
Die US-Wahlen und die Folgen, Sie können anrufen 08000 441 777. Das waren Stimmen gesammelt von Thomas Christes. Herr Nikolaisen, war was dabei?
Ja, klar. Das Spiel, das Stichwort Putin unter anderem und auch TTIP, also hier das Handelsabkommen, ähnliche Dinge. Mhm. Und ich sehe ehrlich gesagt eine Chance da drin, dass ein Antipolitiker Präsident geworden ist, also ein Außenseiter. Zum einen bin ich selbst TTIP-Gegner, also ich sehe das nur positiv, dass das Thema vom Tisch ist, hoffentlich. Ich meine, es wird ja positiv berichtet in letzter Zeit, gerade auch in der Info, aber es gab ja auch einen großen Gegenwind eine lange Zeit. Und Stichwort Putin, Sanktionen konnte sich Europa ja sowieso nur sehr sanft durchringen. Und deswegen sehe ich die gegenteilige Politik, dort eine Annäherung durchaus als positiv an.
Mhm. Wo sehen Sie, Sie haben gesagt, da sehen Sie eine Chance, das sind zwei Dinge, die Sie genannt haben. Ich frage mal so rum, ist der Preis aber nicht ziemlich groß für diese Chancen?
Ich muss sagen, ich bin froh, dass Clinton verhindert wurde. Ich hätte gerne lieber einen Liberalen oder einen Grünpolitiker gehabt, beide ja unter 5%. Man kann halt zwischen Pest und Cholera wählen und wir haben halt eins von beiden. Mhm. Mit Clinton wäre ich kein Stück mehr zufrieden gewesen. In erster Linie Kriegstreiberin, die mehr Einsatz will.
Gut.
Und Trump auf der anderen Seite sagt, Zurückhaltung in der Außenpolitik, vielleicht auch Platz für eine gemäßigte europäische Politik im Nahen Osten, sehe ich jetzt nicht als falsch an.
Harry Niebuhr, Herr Nikolaisen, vielen Dank für Ihren Anruf, unterstützt Sie und er schreibt aus Celle, Donald Trump verdient eine faire Chance, gerade weil er nicht der Lieblingskandidat der deutschen und europäischen Politik ist. Andrew Dennison, können Sie dem ein kleines Schrittchen folgen, diesem Gedanken?
Ich denke, das ist ein Teil unserer Reaktion auf diesen Schock. Man ist entsetzt, man will was dagegen tun, aber gleichzeitig sieht man, wie polarisiert das war, dieser Wahlkampf, und man denkt, vielleicht ist es Zeit, Brücken zu bauen. Hillary Clinton selbst hat in ihrer Rede heute gesagt, wir müssen ihn mit einem offenen, mit offenem Gehirn, nicht mit offenen Armen, open mind, erstmal anschauen. Und so auch in Europa. Und wir sehen, man kennt Amerika gut hier in diesem Land. Man hört von ihr besorgten Zuhörer, aber da sind andere, die sagen, hey, vielleicht gibt es da gemeinsame Interessen, vielleicht können wir doch was zusammenkitten. Und ich denke, das ist eine gesunde Einstellung.
Gerd Weingarten aus Hamburg. Guten Abend, Herr Weingarten.
Guten Abend in die Runde.
Glauben Sie auch ans Kitten und ans Brückenbauen?
Ich denke, das ist dringend erforderlich. Man sollte unterscheiden, was eben Wahlkampfgepolter war und wie Herr Trump sich entwickeln wird als Präsident. Und ich denke, da ist unsere Regierung momentan recht unklug aufgestellt, wenn sie stattdessen, wie heute Herr Außenminister Steinmeier, die Gratulation gänzlich verweigert oder auch ein Wirtschaftsminister Gabriel heute Herrn Trump nochmal als autoritären Chauvinisten beleidigt. Ich denke, das ist ein schlechter Weg unserer Diplomatie, wie wir auf einen Präsidenten Trump momentan reagieren. Mhm. Man sollte, denke ich, offen auf ihn zugehen. Er hat natürlich jetzt viele Gestaltungsmöglichkeiten, viel mehr als Obama zu seiner Zeit hatte, aufgrund eben der Ausrichtung des Supreme Courts und des Kongresses, wo beide Kammern ihn jetzt vermutlich stark unterstützen werden. Und man darf nicht unterschätzen, dass er ein Netzwerker ist. vielleicht eine Person, die doch die größeren Spannungen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben zwischen den USA, aber auch eben Europa und Russland, wieder zum Abkühlen bringen kann. Es ist durchaus möglich, meiner Einschätzung nach, dass dort zwei Staatslenker vielleicht miteinander können. Und das könnte durchaus auch im deutlichen Interesse Deutschlands sein. Ich erinnere da an den Syrien-Konflikt.
Herr Weingarten, was fanden Sie oder finden Sie in Berlin zurzeit unklug?
Ich finde es extrem unklug, dass man nicht unterscheidet zwischen Wahlkampfmodus in den USA und danach. Man hat ja heute schon gesehen, dass auch die anschließende Rede von Herrn Trump sehr moderat ausgefallen war. Auch Hillary Clinton hat heute sehr moderat reagiert. Ich hatte gestern Freunde in beiden Wahlpartys. Ein Freund rief mich an, der ganz irritiert war, dass eben bei der Wahlparty von Herrn Trump mein Tweet über die Monitore gelaufen war. Weil ich dachte mir einfach, wenn sozusagen diplomatisch sich keiner aus Deutschland meldet, dann machst du das einfach mal. Und ich habe praktisch als erster Deutscher wohl um 4.58 Uhr Herrn Trump zu seinem Wahlsieg gratuliert. Das ist, finde ich, diplomatisch notwendig. Und wenn das eben keiner bei der Bundesregierung gemacht, in der heutigen Zeit mit den sozialen Netzen, dann macht man das halt so selber machen Sie mal. Das selber.
Herr Weingarten, würde Ihnen noch einen gerne Gefallen tun. Wir können ja noch mal Frank-Walter Steinmeier zuhören, was er denn gesagt hat. Bleiben Sie bitte dran.
Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass amerikanische Außenpolitik für uns in der nächsten Zeit weniger vorhersehbar sein wird. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass Amerika geneigt sein wird, häufiger allein zu entscheiden.
Herr Weingarten, hat der Außenminister recht?
Also ich denke, dass momentan niemand auf Herrn Trump vorbereitet war. Man hatte fest in Berlin mit dem Gewinn und dem Ergebnis von Hillary Clinton als neue Präsidentin gerechnet. Aufgrund dessen sehe ich auch seine vorherigen Aussagen zu der Wahl, was ja für einen Chefdiplomaten ausgesprochen unklug ist. Ich sag mal, seit wann mischen sich Chefdiplomaten aus Deutschland in den aktiven Wahlkampf in Amerika ein? Das ist ein neues Novum gewesen. Mhm. Frau Merkel hat sich ja dort auch eingemischt. Das war auch ein Novum eigentlich. Das macht man eigentlich nicht. Und ich konnte es nur so interpretieren, dass man eben fest davon ausging, dass Clinton Präsidentin wird. Und man wollte sich halt besonders, ich möchte nicht sagen anbiedern, aber besonders einbringen, dass man eben darauf verweist, dass man sie eben auch aktiv unterstützt hätte. Und das ist jetzt leider voll nach hinten losgegangen.
Vielen Dank, Herr Weingarten. Andrew Dennison, ist das richtig, die Formulierung, es ist wenig einschätzbar oder man kann außenpolitisch nicht so recht sagen, wo die Post denn hingehen wird?
Ja, das sagt aber nichts darüber, wie man damit umgehen soll. Was tun jetzt? Wir haben auch von Kanzlerin Merkel gehört, dass man zu den Werten steht und das ist lobenswert, kein Zweifel. Nur sie hat nicht gesagt, wie sie Einfluss ausüben wird bei der Einhaltung dieser Werte da in Amerika oder sonst wo. Sie bietet eine enge Zusammenarbeit an. Aber ich fürchte, dass Donald Trump das ein bisschen anders sieht und nicht nur Donald Trump, sondern leider auch viele Demokraten, dass Deutschland wenig zu bieten hat und eigentlich sehr viel von amerikanischen Märkten und Banken und letztendlich auch Soldaten genießt. Ich hoffe, Deutschland findet Wege, Einfluss über Washington auszuüben. Das ist gesund, aber nur mit gehobenem Zeigefinger und kein Angebot, wie was Amerika dazu bewegen würde, sowas zu tun. Das, denke ich, ist nicht ausreichend.
Stichwort Einfluss ausüben. Uns hat Klaus-Peter Jürgens geschrieben aus Hohenhorn. Er schreibt, ich hoffe, dass sich Donald Trump nicht wie ein Trumpeltier, das hat er in Anführungszeichen gesetzt, in der europäischen und in der Weltpolitik benimmt, sondern dass er sich kompetente Berater in seinen Stab holt, die seinen früheren Wahlkampfaussagen relativieren und ihn auf den realpolitischen Boden zurückholen. Herr Ganselmeier, gibt es solche Leute im Schattenkabinett von Herrn Trump?
Ja, das ist ganz interessant, diese Frage, weil ich vor etwa 2 Monaten hier mal mit Thinktanks gesprochen habe, mit Denkfabriken in Washington, um herauszufinden, in welche Richtung wird denn seine Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Und da haben mir fast alle gesagt, dass im Moment eine große Unruhe herrscht unter den außenpolitischen Experten, die den Republikanern nahestehen, weil sie alle befürchten, einen Anruf zu bekommen von Donald Trump, ob er sie sozusagen in sein Schattenkabinett kommt. Keiner wollte das. Also der die Interviewpartner, die ich dort hatte, haben alle gesagt, das wäre unser Albtraum. Wir wollen nicht in das Schattenkabinett von Donald Trump. Ich glaube, das wird sich jetzt sicherlich ändern. Wie gesagt, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ich glaube schon, dass er Leute finden wird. Aber der Mainstream-Flügel der Republikaner hat natürlich außenpolitisch eine ganz andere Linie vertreten als Donald Trump. Also das war eher die Linie von John McCain, Interventionen, also noch stärker als Hillary Clinton, während Donald Trump ja zwar sagt, den IS zusammen mit Russland möglichst schnell jetzt besiegen, aber dann doch bitteschön möglichst zurückziehen aus dem Nahen Osten, keine neuen Kriege beginnen und eher die Hausaufgaben in Amerika machen.
Frank Gottlieb aus Bassum, guten Abend, Herr Gottlieb.
Guten Abend.
Ihre Meinung?
Meine Meinung ist, dass man diesem Trump keine Chance geben sollte.
Ich habe
nämlich seine politischen Äußerungen alle wahrgenommen, finde sie fürchterlich. Seine Abschottung gegenüber Mexiko und so weiter und das Aufkündigen des Atomschutzprogramms gegen den Iran. Hallo?
Ja, ich höre Sie gut, ja.
Achso, weil ich habe hier eine Störung drauf.
Gut. Dann greife ich einen Satz auf, Herr Gottlieb, dann können Sie sich noch sammeln wieder. Sie haben gesagt, Sie würden ihm keine Chance geben. Fragen wir mal Herrn Ganselmeier, wie sieht das denn aus? Man kann ja einen demokratischen Präsidenten nicht sagen oder ihm die Chance nehmen. Wie optimistisch oder pessimistisch, je nachdem aus welcher Richtung man guckt, ist man denn in Washington? Naja, lange wird er sich nicht halten.
Das wäre jetzt verfrüht. Also ich glaube schon, dass Donald Trump lernfähig ist. Ich glaube schon, dass er klug genug ist, sich auch mit guten und versierten Beratern zu umgeben. Im Moment sind da Leute im Gespräch, Newt Gingrich, Rudy Giuliani, also durchaus politisch erfahrene Leute. Sein Vizepräsident Mike Pence ist außenpolitisch und sicherheitspolitisch sehr erfahren, der auch häufig in Deutschland schon war. Ich könnte mir schon denken, dass die einen gewissen mäßigenden Einfluss auf ihn ausüben. Und ich glaube schon, dass Donald Trump darauf achten wird, dass er da nicht sofort Porzellan zerschmettert.
Herr Gottlieb, sind Sie noch da?
Ich bin noch da, ich höre aber die Kommentare von Ihren Gegenübern nicht.
Gut, haben Sie noch eine Frage?
Ich. Hallo?
Hallo, ich höre Sie. Haben Sie noch eine Frage, Herr Gottlieb? Sonst.
Nee, eine Frage habe ich nicht. Aber wie gesagt, ich höre die Kommentatoren Ihres Gegenübers nicht.
Gut,
sind weg.
Gut, das ist schade. Vielleicht ist das bei dem anderen Anrufer anders. Aber vielen Dank, dass Sie angerufen haben und hören Sie weiter Radio, da bekommen Sie alles mit. Luise Brandenburg aus Kiel. Guten Abend, Frau Brandenburg.
Guten Abend, Herr Bormann, und einen guten Abend in die Runde. Ich staune nicht. Wir haben immer wieder in der Weltgeschichte gesehen, dass wir nicht die rationalen Menschen sind. Das war mein Vorwort auch bei dem Vorgespräch. Das, für die wir uns halten. Und es gibt Situationen, wo eben ein Donald Trump, den ich für für eine narzisstische Persönlichkeit, dem es nicht um das Wohl seines Landes oder der Menschen geht, sondern um sein eigenes Ich aufzupuschen, eine sehr dissoziative Persönlichkeit. Und deswegen, und auf der Gegenseite haben wir die Hälfte der Amerikaner, die schon lange sehr, sehr in Frustration und Unzufriedenheit sind und bei denen genau die Worte, die er gewählt hat, wirken, auch wenn sie völlig irrational sind und nicht einzuhalten sind. Mich hat auch nicht gewundert, dass er zuerst zu Putin möchte. Putin halte ich für einen sehr intellektuellen, strategischen Mann und deswegen bewundert er ihn in der Projektion. Und was der Direktor des Weltwirtschaftsinstituts in Kiel gesagt hat, kann ich nur voll unterstützen. Es wird TTIP nicht geben. Es wird auch, er kann die besten Berater nicht haben mit seiner Persönlichkeit und vor allen Dingen, es gibt keinen Gegenpol, weder im Senat noch im Repräsentantenhaus.
Herr Brandenburg, Sie analysieren das sehr scharf, aber welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
Es wird auch die Leute, die dann enttäuscht sind, es wird den Bach runtergehen. Nicht nur in Amerika, es wird schlimmer werden. Aber die Leute werden das verdrängen, weil sie ihre Illusion nicht verlieren möchten. Er wird nicht so schnell abgelöst werden, davon bin ich überzeugt. Aber wir gehen schwierigeren Zeiten entgegen. Also mit dieser Persönlichkeit und er kann die besten Berater haben. Er will immer das letzte Wort haben. Das ist eben bei narzisstischen Persönlichkeiten so, ja. Mhm. Und es wird die Welt schon verändern. Das denke ich schon, ja.
Frau Brandenburg, vielen Dank für diese Analyse. Wir lassen das einmal so stehen und fragen Stefan Siegel in Hamburg. Guten Abend, Herr Siegel.
Ja, schönen guten Abend.
Was meinen Sie denn zum Wahlausgang?
Ich kann mich der Vorrednerin eigentlich so mehr oder minder vorbehaltlos anschließen. Ich halte es für sehr gefährlich, was da gefallen ist. Mit extrem fürchterlichen Auswirkungen auch für Europa. Frau Le Pen, Herr Orban, Herr Kaczynski, die freuen sich alle diebisch und natürlich auch Frau Petri. Und es ist einfach keine gute Politik, die gemacht wird. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, also jeder, der jetzt da beschwichtigend reden will und der dann sagt, na, es wird schon nicht so schlimm werden, er hat einen guten Berater und dann klappt das einigermaßen. Also wer im Wahlkampf so dermaßen gelogen und beleidigt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit dem dann vernünftig reden kann. Mhm. Also da haben sie einfach faktische Probleme, da durchzukommen. Das ist so, wie wenn sie, wir haben ja diesen Abgasskandal mit VW gehabt, wenn sie da versuchen, die Quadratur des Kreises, also ein sparsames Auto und sauber und so weiter und dann noch schön billig, das klappt dann irgendwie nicht und wenn der Chef nicht hören will, dann müssen Sie ihn betrügen. Ne?
Herr Siegel, glauben Sie denn, dass Trump wandlungsfähig ist, wenn man ihn heute gehört hat oder in seiner ersten Rede nach der Wahl? Da klang er ja moderat.
Nein, glaube ich nicht. Also mache ich mir wenig Hoffnung und ich meine, wir müssen ja uns auch nochmal klar machen, also was sind das für Abgeordnete, die da hinter ihm stehen? Das sind ja auch zum Teil Leute, die mit denen man nicht vernünftig reden kann. Ich meine, die haben Obama 8 Jahre blockiert.
Fragen wir mal Herrn Dennison. Herr Dennison, wie ist das aus Ihrer Sicht? Ist diese Angst oder ja diese Ablehnung, die eigentlich so sich darstellt, mit dem kann man nicht, ich sage das mal so, ist die berechtigt?
Jetzt Angst in Amerika.
Oder Angst in Deutschland, was wir hier von den Hörern hören, ist ja Angst und Zweifel.
Ist der gefährlich? Ja, okay. Also ich finde, ja, der ist gefährlich. Gut, jeder Mächtige ist irgendwie gefährlich, wenn er nicht gut geneigt ist, gut gesinnt. Aber mit Trump haben wir eine Menge Erfahrung schon und wir meinen, es ist nicht gut, wenn er den Hand auf den nuklearen Drücker hat. Aber er hat es drauf und jetzt mussten wir Wege finden, mit ihm umzugehen, ihn einzudämmen und die Konsequenzen gewachsen zu werden. Ich denke, in Amerika wird er schon zu tun haben, denn eine Erklärung für dieses Trump-Phänomen und diese reaktionäre Ablehnung von Globalisierung und Einwanderung und Modernisierung und Frauen an der Macht und all das, ist, dass Amerika so fortschrittlich ist. Und diese fortschrittlichen Leute sind immer noch da und die werden ihn eingrenzen. Aber in Europa, wo das Soziale und auch die hohe Zahl der Arbeitslosen ein viel größeres Problem darstellt, da habe ich Angst, dass die Nationalisten und die Fremdenfeindliche in Europa durch Trump Rückenwind bekommen und es wird viel schwieriger sein, hier in Europa die zu begegnen, als es in Amerika ist.
Jens Jobs aus Jersbeck, der schreibt uns, werden wir einem Hasardeur ausgeliefert sein oder haben wir eine Chance, uns dem zu entziehen und wenn ja, wie? Da wünsche ich mir Antworten aus der Runde. Das ist eine Frage, Herr Ganselmeier. Gibt es die Möglichkeit, sich dem zu entziehen? Oder formulieren wir es mal so, Herr Dennison sagte, man muss mit diesem Präsidenten umgehen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht das richtige Umgehen, wenn man jetzt aus Berliner Perspektive guckt? Was wäre richtiges Umgehen mit diesem Präsidenten?
Ja, ich glaube schon, dass man nicht von Anfang an total mit einer Konfrontationshaltung kommen darf, aber man muss schon klar machen, für welche Prinzipien man steht. Und da wäre es natürlich hilfreich, wenn die Europäer geschlossen auftreten. Denn ich glaube schon, dass Donald Trump schnell merken wird, dass er die Europäer braucht, dass die Verbündeten, denen er jetzt zunächst eher vorgeworfen hat, sie zahlen zu wenig für die Verteidigung, dass die doch sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube schon, dass er das schnell kapiert. Aber ob er das dann auch wirklich verinnerlicht, ich kann ja nur das vergleichen mit seinem Verhalten, als es hier darum ging, dass er eben nicht mehr um 3 Uhr nachts aufsteht und irgendwelche bösen Tweets verschickt an irgendwelche früheren Schönheitsköniginnen. Seine Berater, die haben ja wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben sich die Haare gerauft. Letztendlich haben sie es aber geschafft, dass er in den letzten 2-3 Wochen des Wahlkampfes wirklich disziplinierter aufgetreten ist. Also er ist lernfähig. Aber er braucht gute Berater und man muss ihm gegenüber ziemlich geschlossen auftreten.
Anna Engelke, gibt es hinter vorgehaltener Hand oder wenn man gemeinsam isst mit Politikern oder die so trifft und es ist nicht in den Medien, erscheint nicht in den Medien, gibt es da so Sätze wie mit dem, gemeint ist der Präsident, muss man so und so umgehen oder man müsste mit dem mal so reden? Gibt es sowas?
Es ist ja noch keine 24 Stunden her, dass Donald Trump zum Präsidenten, zum nächsten Präsidenten gewählt wurde. Und deswegen hat es jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten gegeben, nur mal so entre nous zu sprechen. Mhm. Und mir fällt nur auf, so wie wir über Donald Trump sprechen, das hat schon was von einem schwer erziehbaren Kind, wo man dann immer so sagt, da müssen die Eltern auch aufpassen, dass er da keine Dummheiten macht. Und ich habe ja auch das Gefühl, das ist ein Mann, der kaum seinen Twitter-Account im Griff hat und dass der doch jetzt so nah an den Atomwaffen dran ist, das beunruhigt mich auch. Ich möchte allerdings eine Lanze brechen für die Europäer bzw. für Angela Merkel, weil das ja auch schon mal angeklungen hat, so nach dem Motto, was hat sie denn zu bieten, was hat Deutschland zu bieten. Letztendlich ist Angela Merkel die Person, die Ansprechperson für Donald Trump mit Blick auf Europa bzw. auf das, was von Europa noch übrig geblieben ist, weil, Sie haben das ja auch schon gesagt, dieser Sieg von Donald Trump ist natürlich auch so eine Sauerstoffkur für die rechten Populisten hier in Europa und auch in Deutschland. Die AfD-Co-Chefin Frauke Petry, die hat sich heute vor Freude kaum einbekommen. Die sagte, Trumps Sieg, das sei Mut für Deutschland und für Europa. Und eine historische Chance hat sie das auch noch genannt. Also es gibt schon ein paar Politiker hier in Deutschland, die sich freuen. Aber nichtsdestotrotz, die Kanzlerin bleibt eine wichtige Ansprechperson für Donald Trump. Und Angela Merkel hat letztendlich ganz gute Erfahrungen mit schwierigen Männern in ihrer bisher 11-jährigen Kanzlerschaft gemacht. Wenn wir mal zurückgucken, die hat mit so schwierigen und zum Teil erratischen Persönlichkeiten zu tun gehabt, wie dem Italiener Berlusconi oder wie dem schon genannten Präsidenten Russlands Putin oder Erdogan oder Horst Seehofer in ihrer eigenen Schwesterpartei CSU. Also Angela Merkel kann schon mit schwierigen Männern.
Gut, die schwierigen Männer. Jacques Ulrich aus Hamburg. Guten Abend, Herr Ulrich.
Ja, guten Abend, Herr Burmann und auch insgesamt nach vielen Jahren mal wieder. Ja, ich habe einige Punkte, bitte, wenn das, aber ich versuche es wirklich lang zu machen, aber es wäre mir sehr wichtig. Also für mich war es 2000 wirklich eine ganz fürchterliche Sache, als Bush gegen Gore gewonnen hat. Und wenn man jetzt sagt, Trump ist unberechenbar, damals waren Cheney, Rumsfeld und Wolfowitz vielleicht auch berechenbar, aber das waren die hochgefährlichsten Leute, die man sich eigentlich vorstellen kann, muss ich sagen. Und ich war sehr für Sanders, also wirklich auch burning for I feel the burn sozusagen. Und ich fand, Hillary war nicht glaubwürdig genug. Und ich verstehe sehr gut, dass viele sie von den Sanders-Leuten auch nicht mobilisieren konnte. In absoluten Zahlen hat Trump weniger als McCain und Romney bekommen, so um die 60 Millionen Wählerstimmen. Clinton hat auch 60 Millionen bekommen. Obama aber 08, 69,5 Millionen und 12, 66 Millionen. Viel, viel, viel mehr. Also da hat sie underperformed. Absolut. Das nächste Kleine, vielleicht noch Obama. Wenn Obama sagt, das Establishment, wir müssen dagegen angehen, dann ist das super. Und wenn Trump das Gleiche sagt, dann ist es ganz schlecht. Kleiner anderer Unterpunkt, dass die europäischen bornierten nationalistischen Zwerge von Orban bis Frau Petry heißt die, glaube ich, bis zu Le Pen sich dranhängen, das ist doch klar, aber das sind doch irgendwie kleine Zwerge eigentlich. Ein wichtiger Punkt, ich habe sehr viel CNN geguckt, ständig, und was mich sehr beeindruckt hat bei den CNN-Leuten, die Demokraten unterstützen, die haben sich gleich gefragt, was haben wir falsch gemacht? Warum konnten wir die Leute aus dem Rostgürtel nicht genügend
ansprechen.
Herr Ulrich, ich habe eine Bitte. Lassen Sie uns nicht analysieren, was jetzt vor gestern passiert ist, sondern wir gucken mal nach vorne. Okay. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben ja Bush zitiert und andere. Ist es für Sie so eine Art Epoche, die auch vorübergeht?
Ich glaube, Moos ist wirklich ganz, ganz in Einzelnen. Man kann nicht sagen, alles Populisten eins zu eins. Man muss sich das ganz genau angucken. Wir können uns gar nicht vorstellen, was für ein Frust in diesem riesigen Land in den USA davor herrscht. Und diese 60 Millionen Wähler, da sind sehr, sehr viele Leute dabei, die kann ich wahrscheinlich sehr, sehr gut verstehen. Und wenn man jetzt mal Ungarn sich anguckt, diese paar Leute da, diese bornierten Nationalisten in Ungarn, die den Ort wählen, das ist wieder eine ganz andere Sache. Oder Le Pen. Nicht sagen 1-1-1, sondern da ganz genau angucken, wie ist das in den jeweiligen Ländern. Und das ist nicht nach hinten gerichtet, was ich jetzt auch nur sagen will, ist, es kommt mir schon ein bisschen in eine Nähe von einer Wählerbeschimpfung seitens der deutschen Politiker. Und auch Clinton selber hat ja gesagt, die Wähler im Wahlkampf, die seien kläglich, sie sind deplorables, arme Typen da. Und das sollte man nicht tun. Man sollte versuchen, das genau zu verstehen.
Gut, Herr Ulrich, ich glaube, Sie haben viele Punkte angesprochen. Ich würde den einen gerne aufgreifen, den mit der Wählerbeschimpfung, und mal Andrew Dennison fragen, ob das eigentlich klug ist, auf Trump zu schimpfen, weil man gleichzeitig dann Millionen von Wählern mitbeschimpft, die ja auch Gründe hatten, ihn zu wählen.
Ja, er hat auch schön dargestellt, wie viele abgestimmt haben. Es sind eine Menge Leute und die muss man irgendwie abholen und reinbringen, sonst gibt es nur ständig Streit. Interessant bei dieser Wahl ist nicht nur Persönlichkeit Trump, sondern die Tatsache, dass die Republikaner ihre Klientel völlig gewechselt haben. Republikaner waren mal bekannt als Geschäftsleute, als wohlhabende Leute, als Leute, die vielleicht aus Mexiko eine Haushaltshilfe haben und Einwanderer in ihre Fabriken gern haben und offene Märkte auch. Und die Demokraten haben die weiße Arbeiterschicht unterstützt, auch die Unausgebildeten. Jetzt plötzlich die ganze weiße unausgebildete Schicht, die geht zu den Republikanern. Und das ist Trumps Basis. Aber die Leute im Kongress, die Republikaner, die haben andere Ansichten, wie man die Leute helfen soll als Trump. Also die Republikaner werden da viel Streit unter sich haben. Und man soll die nicht beschimpfen, sondern eher mit nicht zu viel Schadenfreude zuschauen, wie sie das alles sortieren.
Hartmut Ruppelt aus Lübeck. Guten Abend, Herr Ruppelt.
Guten Tag. Ganz schnell. Erstens, vom Bauchgefühl her bin ich der Meinung, der Herr Trump gibt also bestenfalls 2 Jahre den Präsidenten. Dann macht Herr Pence weiter. Das Zweite ist, dieser Mann ist genauso wie alle Politiker dieser Welt weitestgehend in seiner Amtsführung nachher Sachzwängen unterworfen, denen er sich gar nicht entziehen kann. Nicht? Und das Dritte ist, das hängt damit zusammen, dass ich die erste Jugend hinter mir habe. Ich habe also genau vor 78 Jahren miterlebt, wie die Hauptsynagoge in Breslau angezündet wurde. Und das ist gerade 78 Jahre her. Und ich habe die Nachkriegspolitik verfolgt und dann hieß es immer, wir machen den Amerikanern alles 20 Jahre später nach. Und daher bin ich der Meinung, dass wir in Deutschland spätestens 20 Jahren ebenfalls einen Donald Tusk haben werden. Trump haben werden.
Gut.
Danke.
Das nehmen wir mal. Nicht so schnell, Herr Ruppelt. Ich würde gerne einen Satz von Ihnen aufgreifen, der interessant ist, nämlich, ob solch ein Präsident tatsächlich Sachzwängen unterworfen
Natürlich.
Ist. Martin Ganselmeier, ist Donald Trump Sachzwängen unterworfen?
Ja, ich glaube schon. Und seine großmäuligen Versprechungen, die er im Wahlkampf angekündigt hat, zum Beispiel, dass er die illegalen Einwanderer wieder zurückschickt nach Mexiko und nach Mittelamerika. Wenn das 11 Millionen sind, das ist ja völlig unvorstellbar. Wird das heißen, dass er jetzt die Polizei sozusagen einsetzt, um diese Menschen irgendwo auffindig zu machen und sie dann massenhaft zu deportieren? Das ist unrealistisch. Das wird es nicht geben. Das ist ein Sachzwang. Da wird er mit Sicherheit Abstriche machen müssen. Auch die riesengroße, schöne Mauer, die er an der Grenze zu Mexiko verspricht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sein großes Infrastrukturprojektvorhaben ausgerechnet damit beginnt. Also ich glaube schon, dass er bei einigen Sachen Abstriche machen muss und dass er da gesichtswahrende Lösungen finden muss, wie er das seinen Anhängern verkauft.
Oliver Bremer aus Oldenburg. Guten Abend, Herr Bremer.
Ja, hallo.
Sie sitzen im Auto, ne?
Ja, aber ich bin jetzt wieder, ich stehe.
Okay, gut. Ihre Meinung, Ihre Frage bitte.
Ja, für mich stellt sich die Frage, was das für uns auch konsequent bei zukünftigen Wahlen für Konsequenzen hat, was da passiert ist, dass einer Präsident geworden ist, wo vorher alle gesagt haben, das kann ja gar nicht sein. Also ich habe so diesen Ansatz, vor einem Jahr hatten wir in Hamburg die Olympia-Bewerbung. Da haben alle gesagt, das geht so durch, das kann nicht sein, dass das abgelehnt wird. Es wurde abgelehnt. Brexit hat auch jeder gesagt, jedes Forschungsinstitut, das kommt nicht, weil so verrückt sind die Engländer nicht. Und dann haben wir den Brexit gekriegt und dass Trump Präsident wird, das stand eigentlich nie zur Debatte. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, wenn wir zum Beispiel Bundestagswahl haben und wenn man sich dann AfD anguckt und so, also die kriegen nie ihre 25% und zack haben sie die. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da keinerlei Konsequenzen draus gezogen werden, bei Wahlforschern zum Beispiel oder auch bei den Politikern.
Worauf führen Sie es denn zurück, dass die Wähler oder die Menschen in einem Land sich plötzlich anders verhalten? Stichwort Brexit, Stichwort Olympia. Worauf führen Sie das zurück, dass die Menschen sich anders verhalten?
Ja, also ich bei Brexit oder auch bei Trump habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass die vielleicht auch bei den Umfragen nicht ehrlich waren, sondern wirklich das Kreuz dann nur da gemacht haben, wo sie es wirklich machen wollten, wenn sie alleine in der Wahlkabine waren. Und wenn sie wirklich gefragt worden sind von jemandem, dass sie dann halt vielleicht sogar das nicht zugeben wollten, weil viel Protest auch dahinter steckt. Aber nichtsdestotrotz, den Protest haben wir ja in Deutschland dann vielleicht auch.
Wir können ja mal Herrn Dennison fragen, ob er dieses Wahlergebnis als eine Art Symptom bewertet, was man womöglich auch auf andere Länder, jetzt nicht auf eine Person wie Donald Trump, aber auf andere Länder übertragen kann, Herr Dennison.
Dieses Wahlergebnis, ein Symptom, das man auf andere Länder übertragen kann, indem man sieht, Angst ist leichter zu verkaufen als Hoffnung, dass man auch oft lügen kann und dadurch Trotz anzeigen kann und dadurch Macht gewinnen kann. Solche Sachen, das ist sicher auch eine Gefahr für Europa. Eine andere Gefahr für Europa, und das dürfen wir nicht übersehen, ist die Rolle der russischen Geheimdienste bei der Datenklau von der Demokratischen Partei in Amerika und wie WikiLeaks das dann weitergegeben hat. Ob das allentscheidend war, ich weiß nicht, aber die Bereitschaft, sich so offen einzumischen, ist etwas neu. Und ich denke, in Deutschland, im Bundestagswahl, muss man sich auch Sorgen machen, dass die Daten sicher sind, dass die nicht manipuliert werden von Russland oder sonst jemand.
Lassen Sie uns mal kurz noch mal auf die Außenpolitik gucken. Da hat Omid Nuripur von den Grünen Folgendes gesagt.
Es ist uns seit Monaten klar, dass er gewinnen kann und dass wir uns vorbereiten müssen. Aber ehrlich gesagt hat noch niemand ein Rezept gefunden, wie man sich tatsächlich darauf vorbereiten kann. Hillary Clinton würde mögliche Koordinaten tatsächlich verändern wollen. Aber Trump will das gesamte Koordinatensystem beschädigen. Das ist eine komplett neue Situation, für die niemand einen Plan hat.
Herr Gansemeyer, stimmt das eigentlich, dass Trump das komplette Koordinatensystem, wie das Herr Nuripur formuliert, beschädigen will?
Ja, ob ich ganz so weit gehen würde, vielleicht nicht. Aber es ist schon gegenüber Barack Obama und Hillary Clinton ein ganz klarer Kurswechsel. Das würde ich schon so sehen. Bei Hillary Clinton hat man ja immer gesagt, es ist im Prinzip eine Art dritte Amtszeit von Barack Obama. Mit dem Unterschied vielleicht, dass Hillary Clinton die Führungsrolle der Amerikaner wieder stärker ausüben würde, was vielleicht auch in Deutschland nicht ganz so populär gewesen wäre. Bei Donald Trump ist es wirklich etwas komplett anderes. America first, Amerika zuerst und auch nicht unbedingt bedingungslose Solidarität gegenüber den NATO-Verbündeten. Sie stärker heranholen, mit Russland stärker gemeinsame Sache machen, notfalls auch einfach sich zurückziehen, um seine Investitionen in Amerika vor allem zu machen und nicht irgendwo in der Welt. Also das ist schon ein Richtungswechsel. Die große Frage ist, ob Mike Pence beispielsweise, sein Vizepräsident, der da ganz anders denkt, und das ist auch deutlich geworden, dass die beiden da im Prinzip völlig unterschiedlich gestrickt sind, ob der seinen Einfluss geltend machen kann, dass Donald Trump sich da doch wieder ein bisschen mäßigt und eher in Richtung traditionelle Außenpolitik der Republikaner bewegt.
Anna Engelke, gibt es irgendwelche Anzeichen, dass Deutschland die Außenpolitik verändern wird oder präsenter sein wird im Sinne von, wir sind der Koch und nicht der Kellner?
Also worauf sich die Regierungsmitglieder hier in Berlin schon einstellen, Angela Merkel hat das gesagt und die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auch, dass mehr Geld in den Verteidigungsetat gesteckt wird, gerade auch mit Blick auf die Kritik, nicht als direkte Folge von Donald Trump, dass da nicht genug gezahlt wird von den Europäern in das Verteidigungsbündnis hinein, aber einfach, weil festgestellt wurde, wir haben jetzt in den vergangenen Jahren immer gespart, was Verteidigungsausgaben anging. Deswegen müssen wir das anheben. Es gibt da ja die Auflage, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben auszugeben. Und da liegt Deutschland eindeutig drunter. Mit diesem Koch und Kellner, das ist, so habe ich jedenfalls den Eindruck, nicht das Denken von Angela Merkel, sondern es geht einfach darum, die USA sind unser stärkster westlicher Partner und die USA bekommen einen neuen Präsidenten. Und dann müssen wir zusehen, wie wir mit diesem Präsidenten auskommen und inwieweit sich unsere Interessen mit seinen Interessen treffen. Und darum geht es eher. Es ist Koch und Kellner ist so eine Geschichte von damals noch Gerhard Schröder gewesen, dem das immer wichtig war mit Koch und Kellner. Aber das ist eigentlich nicht das Denken von Angela Merkel, weil sie auch weiß, dass sie letztendlich die Ansprechpartnerin hier in Europa ist, ob sie möchte oder nicht.
Sie hören NDR Info mit der Sondersendung zwischen Schock und Aufbruch, so haben wir sie genannt, die US-Wahlen und die Folgen. Und Sie können uns anrufen 08000 441 777. Ludwig Fiedler aus Hannover. Guten Abend, Herr Fiedler.
Guten Abend. Ja, ich möchte mich bedanken, dass man mal zu Wort kommt. Normalerweise ist es so, dass alle, die etwas anders denken, über die Dinge ausgeblendet werden. Das vorweg. Und ich bin sehr erstaunt, ja erschüttert, wie welche Meinungen so zu hören sind im Vorfeld schon gegen Trump. Ob der Mann gut ist oder schlecht ist, zumindest wurde er von der Mehrheit der Amerikaner gewählt. Und diese Mehrheit als Populisten indirekt zu beschimpfen und von Deutschland her, finde ich doch sehr fragwürdig. Ich finde es auch, dass ein Erdogan überhaupt nicht mal unter die Lupe genommen wird, wo er Tausende von Leuten interniert hat, eingesperrt hat, nur weil sie ein bisschen anderer Meinung sind, vielleicht, da denkt man gar nicht drüber nach.
Bleiben wir mal bei den USA, Herr Fiedler.
Ja, bei den USA. Ich sehe da, dass also die Mehrheit hat ihn also schlicht gewählt und wir sind nicht der Nabel der Welt, Deutschland oder auch nicht Frau, unsere Bundeskanzlerin, die dann Bedingungen stellt, wenn dieser Mann das und das erfüllt, wollen wir mit ihm zusammenarbeiten. Das ist sowas von anmaßend, dass ich erschüttert bin.
Wie sollte man denn mit dem Präsidenten, mit dem Wissen, was man im Wahlkampf von ihm gehört hat und was man gelesen hat, wie sollte man Ihrer Meinung nach dann mit ihm umgehen?
Ja, ganz einfach, wie man in Deutschland auch mit den Leuten umgeht, die vor der Wahl ganz viel versprechen und nachher gar nicht einhalten können. Ich höre da heute noch, habe ich im Ohr, eine Dame in Hamburg, die dann am Radio im Rundfunk dann sagte, wir haben das vor der Wahl versprochen, jetzt machen wir ganz was anderes.
Ich meinte keine Versprechungen, Herr Fiedler, ich meinte die Sätze, die eher beleidigend waren Richtung Minderheiten und Frauen.
Weiß ich, habe ich wohl mitbekommen, aber wir sind in Deutschland auch nicht das Recht. Wir sind ja auf Deutsch gesagt, wenn man sieht, dass wir schon sexueller Schweinestall geworden sind.
Gut.
Da braucht man nicht mehr auf andere mit dem Finger zu zeigen. Wir haben wirklich viel Schmutz in unsere Haustür zu fegen. Ja. Der Mann mag sein, wie er will, aber ist gewählt, hat die Gratulation sogar von Frau Clinton in Empfang genommen und gesagt, wir helfen dir und dann sollten wir das auch tun.
Mhm. Eines möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, Herr Fiedler, wir blenden niemanden aus, bei uns wird niemand ausgeblendet, bei uns können alle zu Wort kommen.
Schon gemerkt, wanderst du mich nicht durch.
Sie sind ja heute auch zu Wort gekommen.
Danke.
Uwe Schöpperle aus Friseute, guten Abend, Herr Schöpperle.
Ja, einen schönen guten Abend in die Runde.
Sie haben das Wort.
Ja. Ich möchte einen Aspekt beleuchten und einen Gedanken vom Herrn Dennison aufgreifen, und zwar die Wahlen aus dem Blickwinkel Europas. Jetzt ist natürlich dieses Wahlergebnis, was wir da haben, mit dem wir nun umgehen müssen, in einer Situation, in der Europa sozusagen, ich sag's mal grob, politisch, außenpolitisch, sicherheitspolitisch und so weiter übertrieben jetzt, ich sag mal, ein Trümmerhaufen ist. Das heißt also, wir sind als Europa nicht in der Lage, unsere außenpolitischen, sicherheitspolitischen Ziele zu formulieren und durchzusetzen. Das heißt, bei bestimmten Entscheidungen, egal wenn es dann immer die Gipfeltreffen sind etc., dann kommt immer so der kleinste gemeinsame Nenner raus. Das heißt, Amerika und auch was Trump jetzt eigentlich gemacht hat, America First, jedes Land oder hat das Recht natürlich seine Interessen zu formulieren und auch zum Ausdruck zu bringen. Und wenn ich so unser Europa anschaue, dann sind wir untereinander, die Nationalstaaten, dann sind wir nicht in der Lage, europäische Interessen zu formulieren und sozusagen dem entgegenzustellen, dass ein einheitliches Europa außen- und sicherheitspolitisch sozusagen ein Gewicht darstellt.
Und Sie meinten, das bräuchte man gegenüber Trump, dass man sagt, man redet
das heißt
mit einer Zunge.
Ja. Genau, Entschuldigung. Diese Situation jetzt mit der Wahl in Europa trifft natürlich in einer Situation auf Europa, wo wir selber zerstritten sind und unsere Probleme nicht lösen können.
Mhm. Fragen wir erstmal Herrn Ganselmeier in Washington. Nimmt man das in den USA, speziell nimmt das Trump auch so wahr, dass Europa uneinheitlich ist und er damit mehr fordern muss von diesem Europa?
Trumps Bild von Europa ist sehr stark geprägt von Nigel Farage, der auch eben sehr stark gegen Brüssel gewettert hat. Er war ja hier mehrfach bei Trump-Veranstaltungen. Donald Trump hält nicht viel von Brüssel, hält nicht viel von diesen EU-Dingen, die dort passieren. Trump glaubt an den Nationalstaat, glaubt an die starken Nationalstaaten. Und für ihn ist eher interessant, wer ist sozusagen Hauptansprechpartner in Europa. Und da wird er sehr schnell wieder nach Berlin schauen müssen. Das glaube ich schon, denn das ist eindeutig hier in den letzten vier Jahren, letzten acht Jahren wahrscheinlich gewesen, dass Deutschland klar die Nummer eins ist. Früher haben die Amerikaner ja immer gefragt, wen rufen wir denn an in Europa? Das ist mittlerweile die Bundeskanzlerin eindeutig.
Andrew Dennison, sind Sie auch der Meinung, dass Europa sich jetzt angesichts dieses neuen Präsidenten stabiler formieren muss?
Eindeutig. Allerdings, das ist ein uramerikanisches Interesse, dass die Europäer Einheit in ihrer Vielfalt finden, dass Europa als Partner in der Suche nach Frieden, Freiheit und Wohlstand dasteht. Und um Europa zu gewinnen, braucht man Deutschland. Ohne Deutschland gibt es kein Europa. Und daher, die Sachzwänge werden dazu führen, dass Donald Trump auch einen Dialog mit Deutschland sucht, aber auf eine andere Geschäftsgrundlage. Und ob Brüssel die Europäer koordiniert oder ob die Nationalstaaten sich autonom koordinieren, ist zweitrangig. Er will sehen, dass die Europäer mehr von Amerika kaufen und mehr in ihrer Nachbarschaft tun für Sicherheit.
Wenn wir in diesem Zusammenhang über die NATO reden, was ist die Erwartung von Trump dann an die an den militärischen Einsatz von Deutschland innerhalb der NATO?
Also erstens will er oder hat er gesprochen von Verteidigungsausgaben. Die Deutschen geben ungefähr 400 Euro pro Kopf für Verteidigung aus, die Amerikaner ungefähr 1500 Euro pro Kopf. Und das könnte sich ändern, dass Donald Trump erwarten wird, dass deutsche Soldaten in Syrien neben amerikanischen Soldaten stehen. Ich denke, wir sind noch nicht so weit. Allerdings, die Amerikaner erwarten, wenn wir unsere Soldaten irgendwo hinschicken, dann nicht allein, sondern wir wollen die Alliierten bei uns haben, um das mehr Legitimation zu geben. Und das wird sich, denke ich, auch unter Trump nicht ändern.
Klaus Nielsen aus Freien Will. Guten Abend, Herr Nielsen.
Guten Abend in die Runde.
Sie haben das Wort.
Ja, ich habe das vorhin schon gesagt. Ich habe was dagegen, dass diese Angstmacherei sich jetzt hier breit macht. Ich denke, die Europäer und speziell unsere, ich nenne sie Hansels in Berlin und auch in Brüssel und in den anderen Ländern, die sollen sich endlich jetzt mal zusammenraufen und den Amerikanern zeigen, dass wir hier in Europa ein ganz starker Block sind, der auch den Amerikanern widerstehen kann. Dann brauchen wir vor Trump absolut keine Angst haben.
Mhm.
Und wir sollten uns derzeit, denke ich, auch freuen, dass er sagt, mit Putin werden wir ein vernünftiges Verhältnis irgendwann wieder haben, dass er dazu bereit ist.
Ich glaube,
das ist ganz, ganz wichtig.
Wer sind in Ihren Augen denn die Angstmacher?
Ja, zum Beispiel einige hier bei Ihnen in der Runde. Ich denke, der Herr, der in den USA sitzt, der also auch erzählt, was Trump sagt, das kann alles nicht wahr sein und so. Also das sind so Dinge, ich habe es auch den ganzen Tag heute im Fernsehen gehört und auch im Radio.
Mhm.
Es wird Angst gemacht, dass Trump uns hier alle überrollt und wirtschaftlich werden wir zugrunde gehen und weiß ich was. Das geht alles nicht, das ist alles Unfug.
Gut,
der Mann wird irgendwann in seine Grenzen gewiesen.
Ja.
Selbst, glaube ich, von seinen Republikanern, auch von den beiden Häusern, wird er eine gewisse Richtung gehen dürfen und er wird ein bisschen Freiraum haben, aber er wird irgendwann auch seine Linie finden müssen und die wird er finden.
Mhm.
Ich denke, er ist ein Unternehmer und er wird die richtigen Leute, die richtigen Fachleute, die dort in den USA sitzen, Amerika sitzen, die Werte an die richtigen Positionen setzen und dann wird er auch Erfolg haben.
Herr Dennison, sind Sie ein Angstmacher?
Nein, ich meine, wir haben alle Sorgen, weil da ist viel Macht im Spiel. Aber Angst allein reicht nicht aus, ist auch kein Tugend, sondern wir müssen die Prioritäten setzen. Also wir, was heißt wir? Leute, die Probleme haben mit Trumps Art und mit seiner Zielsetzung, da muss man Wege finden. Und das heißt zusammenarbeiten, wo möglich, aber auch kontrahieren, wo nötig.
Uns hat geschrieben Ronald Wentorf aus Lauenburg. Er schreibt, warum Panik? Fragezeichen. Das war eine Wahl von all den Vergessenen. Auch bei uns und in anderen Ländern wird sich das wiederholen. Die Vergessenen wehren sich und die Satten und die Reichen sehen ihre goldenen Zeiten in Gefahr. Herr Ganselmeier, ist da was dran, wenn Herr Wentorf schreibt, auch wir in unseren Ländern, in anderen Ländern wird sich das wiederholen? Ist das so eine Art Symbol gewesen, diese Trump-Wahl?
Das könnte durchaus sein. Und diese Formulierung, die Vergessenen, das ist genau die Formulierung, die Donald Trump gestern in seiner Siegerrede benutzt hat. Er hat gesagt, wir haben den Vergessenen wieder eine Stimme gegeben. Wir haben sozusagen sie wieder zu einer politischen Kraft erhoben. Das war immer das Credo von Donald Trump, dass er sagte, er ist überzeugt davon, dass es dort ein Wählerpotenzial gibt, die bereit sind, sich für ihn zu engagieren, ihre Stimme ihm zu geben. Und das kann, das muss auch eine Warnung sein für andere westliche Demokratien, dass sie diesen Wählerblock nicht unterschätzen dürfen.
Anna Engelke, gibt es solche Befürchtungen oder Stimmungen in Berlin, die sagen, ja, nicht in dieser Form, aber Ähnliches könnte auch in Deutschland passieren, dass die Vergessenen sich wehren und andere wählen?
Naja, sie tun es ja bereits schon. Also wenn man auf die AfD schaut, die ich als so ein kleines Äquivalent zu den Strömungen sehen würde, die Donald Trump da in den USA hat. Die AfD hat bei den vergangenen 10 Landtagswahlen, ist sie jeweils ins Parlament eingezogen, zum Teil als zweitstärkste Kraft. Und so wie es derzeit aussieht, wird die AfD vermutlich auch in den Bundestag einziehen, möglicherweise sogar zweistellig. Also von daher, bei uns gibt es dieses Phänomen auch schon. Es heißt nicht Trump, sondern AfD.
Stefan Rehme aus Hamburg. Guten Abend, Herr Rehme. Ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 4:04 und dann wissen Sie.
Moin, moin in die Runde. Ich werde mir redlich Mühe geben, mich ganz kurz zu fassen.
Das ist nett.
Ich möchte zunächst mal auf den Hörer kurz eingehen, der eben angerufen hat und von der Anmaßung von Merkel und anderen Politikern in Berlin gesprochen hat. Ich sehe das definitiv nicht so. Ich finde, wenn unsere Grundfeste der Demokratie in Frage gestellt werden durch einen Donald Trump, der beispielsweise irgendwie Folterungen wieder einführen möchte, das offen in seinem Wahlkampf proklamiert, dann ist es mehr oder weniger auch das Recht unserer Politiker, wenn sie verantwortungsbewusst reagieren wollen und unsere demokratischen Grundmaßstäbe hochhalten wollen, sich dann irgendwie verhalten gegenüber diesen Menschen zu äußern.
Gut, Ihr letzter Punkt.
Mein letzter Punkt ist die Klimakonferenz im Moment gerade in Marrakesch, zu der er sich auch deutlich positioniert hat. Und ich glaube, dass wir in der Welt einfach nicht die Zeit haben, diese 4 Jahre abzuwarten, angesichts der Tatsache, die unser Klima und die Veränderung desselben irgendwie mit sich bringt. Damit ist auch mein letzter Punkt. Ich hätte noch mehr, aber ich spreche einfach mal ernst.
Gut.
Und wünsche euch einen angenehmen Abend allerseits.
Herr Rehme, vielen Dank. Das mit dem Klima lassen Sie uns noch schnell klären. Herr Ganselmeier, glauben Sie wirklich, dass Donald Trump das alles aufgeben wird, diese Klimageschichte, dass er sagen wird, das ist Unsinn?
Das muss man ernst nehmen. Das hat er mehrfach deutlich betont. Er hat mehrfach gesagt, er hält nichts vom Klimawandel. Er hat ja auch klar versprochen, die Kohle zu einer Renaissance zu verhelfen, während Obama ja doch viele 100 Kohlekraftwerke stilllegen wollte. Insofern muss man das sehr, sehr ernst nehmen. Mhm. Ich glaube in der Tat, dass für alle die, die am Weltklima interessiert sind, dies ein schwerer Rückschlag ist.
Ich habe für Sie in der Runde noch eine wunderbare Mail, die lese ich Ihnen vor als Abschluss. Vielen Dank, Andrew Dennison, vielen Dank, Anna Engelke und vielen Dank, Martin Ganselmeier. Die Mail kommt aus Garbsen von S. Mensing und sie schreibt, ich bin Mutter einer 9-jährigen Tochter. Als ich heute Morgen etwas entsetzt vom Wahlsieg Trumps erzählte, meinte meine Tochter, jetzt muss man ihm sagen, dass er jetzt arbeiten muss. Meine Tochter weiß, dass er bisher viel lieber Golf gespielt hat und als Lebemann sich präsentiert hat. Das zum Schluss dieser Sondersendung. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert und Jürgen Pfuhl. Morgen fragen wir, wie viel Toleranz ist nötig vom Zusammenleben verschiedener Kulturen? Wie viel Toleranz ist nötig? Sie können uns, wenn Sie mögen, gleich schreiben, ndr.de/redezeit. Oder Sie rufen uns morgen an ab 20.30 Uhr und dann können wir darüber reden, über die Frage, wie viel Toleranz ist nötig vom Zusammenleben verschiedener Kulturen. Das ist das Thema morgen in der Redezeit. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Weber, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.